Heute zu Gast der Unternehmer und Investor Manuel Stotz von Kingsway Capital.
Meiner Meinung nach sind die Leute arm, weil die nur Arbeit für sich haben, kein Kapital. Also sie können Kapital nicht für sich arbeiten haben. Und sie haben auch kein Asset, wo sie die Früchte oder den Wert ihrer Arbeit investieren können, wo es an Wert erhält. Wenn du unbanked bist, also überhaupt kein Bankkonto hast, hast du nicht mal Zinsen. Let's
go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Ich habe hier in den letzten Folgen häufiger von Audi gesprochen und das vollkommen zu Recht, denn Audi ist unser Partner der allerersten Stunde und ich bin den Kollegen dafür sehr dankbar, auch dafür, dass ich über all die Jahre selber Audis fahren durfte, verschiedenste Modelle kennengelernt habe und auch immer wieder gefragt wurde entsprechend von Freunden, von Bekannten, ob ich eine Intro zu Audi machen könne, weil da der Wunsch war, vielleicht Geschäftsfahrzeugs-Leasings-Konditionen abzuklären oder Sonderkonditionen zu bekommen bei größeren Abnahmen, Fragen zu Modellen, all solche Dinge. Und das habe ich regelmäßig gemacht. Aber jetzt haben wir was viel Besseres. Und zwar gibt es eine Webseite namens audi.de/OMR, wo all die Fragen draufstehen zu den Themen, die ich gerade genannt habe, die man halt häufig von Audi so möchte, als Unternehmer vor allen Dingen. Kann jeder nachgucken. Man kann sich übrigens auch direkt über diese Website einen Termin ausmachen für eine digitale Beratung. Gerade zu den e-Trons ist es, glaube ich, extrem spannend. Die meisten kennen dieses neue Produkt ja noch gar nicht so genau. Es gibt jetzt den e-Tron generell. Seit neuestem gibt es auch den Audi Q4 e-Tron Sportback. Ein voll elektronisches Kompakt-SUV, das gerade so das allerheißeste Ding ist. Wobei der Kai Pflaume, der fährt einen Audi RS e-tron GT. Das ist der voll elektrische Sportwagen. Der ist vielleicht sogar noch heißer. Auch den kann man sich digital zeigen lassen über die Website. Alle Infos audi.de/OMR. In den nächsten Tagen geht About You an die Börse und das auch mehr als verdient. In den letzten 7 Jahren sind die jedes Jahr mit mindestens 60% pro Jahr gewachsen. Ihr könnt jetzt auf eine Art dabei sein und mitpartizipieren. Nicht unbedingt als Aktionär, das vielleicht später auch, aber ich möchte heute hier hinweisen auf die Commerce Suite von About You, also Full Service E-Commerce Technologie plus Growth Services. Und man hat dann sozusagen dasselbe Tech-Stack, was die auch haben, haben die sich selber entwickelt und lassen sozusagen jetzt andere daran partizipieren. Am besten, ihr schaut mal rein, was es genau ist, was man da genau bekommt. Alle Infos commercesuite.aboutyou.com. Was jetzt gleich folgt, ist mal wieder grenzunglaublich. Und zwar kommt ein 35-jähriger Typ, der in Deutschland aufgewachsen ist und seit einigen Jahren in England lebt und auch studiert hat. Der ist mittlerweile mit einem Fonds unterwegs, in dem 4 Milliarden drin sind, die er selber zusammengesammelt hat, auch mittlerweile eigenes Geld, mit denen er weltweit investiert und zwar in die verrücktesten Ideen. Und er gilt so als einer der spannendsten Fondsmanager wahrscheinlich auf der Welt, wenn man so hört, alleine wer alles bei ihm investiert hat, das gibt's gar nicht. Also die schlauesten und reichsten Menschen der Welt sind alle bei ihm im Fonds drin. Wie er das gemacht hat, was die in ihm sehen und wie er die Welt sieht, das hat er mir erklärt. Man muss ein bisschen die Vorgeschichte dazu wissen. Ich habe in den letzten Monaten immer mal wieder vom Manuel gehört. Vorher kann ich ihn überhaupt gar nicht. Und dann habe ich hier und da immer mal von Freunden gehört, Mensch, kennst du eigentlich den Manuel und so? Und ich kannte den halt nie. Und dann irgendwann kam der Raphael John, ein Kumpel von mir, der Aux Money Gründer ist, und sagte, Mensch, ich stell dir den mal vor, den musst du dringend mal kennenlernen. Und dann habe ich den Manuel halt kennengelernt und war selber auch total baff, was es alles gibt. Der hat mir erzählt, dass seinem Fonds aktuell 2% der gesamten börsennotierten Wirtschaft in Bangladesch gehören. Also ein 35-jähriger Typ gehören 2% aller börsennotierten Firmen in Bangladesch. Und er ist wirklich so Emerging Markets Investor, reist permanent um die Welt, um irgendwo spannende Investment-Opportunitäten zu erschließen. Als wir sprachen, war er gerade am Flughafen Istanbul auf der Reise von Dubai, ich glaube nach Mexiko. Warum, wieso, weshalb, alles gleich im Podcast und was es auch alles für Firmen gibt, auf die er gekommen ist, mit denen er sein Geld verdient. Außerdem macht er relativ viel im Kryptobereich, haben wir ein bisschen über Krypto gesprochen, was er da gerade sieht. Auch da ist er mit einem anderen deutschen, krassesten Unternehmer in Kasachstan unterwegs und die wollen jetzt eine Milliardenfirma an die Börse bringen. Ist eine Geschichte so ein bisschen so, man kann sich nicht vorstellen, dass es sowas gibt. Deswegen freue ich mich, dass es einen Podcast gibt, dass man ab und zu von solchen Menschen hört, die ziemlich verrückte Sachen machen. In dem Falle halt mit viel Geld, mit vielen Kontakten, aber irgendwie zeigt es halt auch, wie die Welt funktioniert und ja, ich glaube, das will mir ja jeder wissen. Also auf geht's, direkt rein in den Podcast. Moin.
Moin. Grüßt euch.
Manuel, was treibt dich nach Istanbul? Was machst du da gerade?
Du, Istanbul ist, also ganz kurz, nur ein 8 Stunden hier Layover. Ich war eine gute Woche im Mittleren Osten, also Dubai und Abu Dhabi, und muss eventuell muss ich nach USA gehen. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich kann nur in die USA, wenn ich 2 Wochen lang außerhalb von Europa war. Mhm. Deswegen erstmal Dubai und dann Mexiko, wo ich auch viel Sachen zu tun habe. Und jetzt darf ich aber nicht in Frankfurt oder in Amsterdam zum Beispiel jetzt connecten, dann wäre ich wieder auf Schengen. Und da werden die Amerikaner dann wieder nervös. Das heißt, ich muss jetzt in Istanbul connecten, aber du, 8 Stunden habe ich Zeit, also freue mich aufs Gespräch.
Wenn man mit gerade auch so der deutschen Digital-Investment-Szene spricht, auch, oder sagen wir mal auch Private-Equity-Leuten, größeren M&A-Beratern, die kennen dich, aber in der Breite kennt man dich nicht und du bist auch super quiet. Erzähl mal so ein bisschen für den Hörer, wer bist du, was machst du?
Ja, vielen Dank. Und da gibt's auch einen Grund. Also wie gesagt, ich bin sehr privat und versuche auch, also das ist mein allererstes Podcast auf Deutsch. Deswegen muss ich schon mal, ich bin seit 16 Jahren nicht mehr in Deutschland, natürlich Muttersprachler, aber ich werde ab und an ins Englische oder Denglische schwenken müssen. Zur Person, ich fange jetzt mal von Anfang an. Also ich bin ein Investor, der vor allem in Emerging und Frontier Emerging Markets, also Entwicklungsländer, investiert. Aber auch Unternehmer. Also ich habe meine eigene Investmentfirma namens Kingsway. Mhm. Wir verwalten knapp 4 Milliarden Dollar und sind in dem Bereich einer der größten globalen Spieler. Bin aber auch sehr, also auch global unterwegs. Also ich habe auch Investments in anderen Märkten, aber vor allem spezialisiert in diesen Entwicklungsländern. Mhm. Und ich fange mal vom Anfang an. Also ich bin ursprünglich aus einem kleinen Dorf nahe Freiburg im Breisgau. Das nennt sich Schallstadt. Wird euch nichts sagen, 10.000 Seelen. Und ja, bin da aufgewachsen, also im sonnigen Südbaden. Meine Eltern sind, Vater ist Ingenieur, Mutter Psychologin, habe 2 Brüder, bin der Mittlere und war schon immer sehr, wie soll ich sagen, unternehmerisch und so ein bisschen getrieben. Hatte schon als Teenager 2 Ziele im Leben. Das erste war quasi die Welt zu verbessern und das zweite war sehr, sehr viel Geld zu verdienen. Okay. Und diese beiden sehr unambitionierten Ziele wollte ich wirklich beide nachverfolgen, was natürlich schwierig ist, alleine schon, also zu zweit noch schwieriger. Und habe mir dann überlegt, was ich denn für einen Plan mir machen kann. Und die erste Idee war, erstmal die Reihenfolge zu ändern. Also das ist ja schwer genug, ne? Und Geld zu verdienen schien mir ein bisschen leichter, als die Welt zu verbessern. Also erstmal da angefangen, aber natürlich nicht das andere Ziel vergessen. Und dann die zweite Idee war, erstmal mir Inspiration zu holen, ne, von Leuten, die da sehr, sehr viel Erfolg hatten auf beiden Themen. Ne. Und die gute Nachricht ist ja, dass es ja Listen gibt zu diesen Themen. Und die zweite gute Nachricht war, dass es auf beiden Listen der Platz 1 dieselbe Person war. Und das hat mir schon mal gesagt, das ist ja gar nicht miteinander auszuschließen.
Und man das war Bill Gates, oder wer war das?
Ja, genau, also unverändert. Ne. Also die schlechte Nachricht war, dass ich leider nichts erfinden konnte, was irgendwie groundbreaking war hier. Also ich wünschte, ich hätte andere Talente hatte ich leider nicht. Deswegen musste ich mich mit Platz 2 oder 3 zufrieden geben und bin dann über Warren Buffett gestolpert, der Investor. Mhm. Ich habe natürlich nicht so viel verstanden, was er da geschrieben hat, aber die eine Sache und vielleicht wichtigste Sache, die ich verstanden habe, war, dass wenn man eine sehr hohe Rendite erwirtschaften kann und das über sehr, sehr viel Zeit, also Jahre und Jahrzehnte beibehalten kann, muss man ja nicht mit viel anfangen, ne? Und das hat mir gut gepasst, weil ich hatte überhaupt gar kein Kapital und sehr, sehr viel Zeit und habe dann entschieden, dass ich Investor werden will. Habe dann angefangen, erstmal alles darüber zu lesen, was es da zu lesen gibt, und das mache ich auch heute noch. Aber dann zweitens hatte ich sehr, sehr viel Glück, und was natürlich auch ein großer Faktor ist im Leben, aber auch im Investieren. Und mein Glück war, dass ich ein bisschen Zufall ein Vollstipendium an der London School of Economics, LSE, bekommen hatte. Mhm. Hatte auch Unterstützung von der Studienstiftung des Deutschen Volkes, was aber eher immateriell war. Mhm. Aber das Vollstipendium war also voll bezahlt. Ich war natürlich auch, wie alle quasi meine Kumpels in Deutschland, hätte mir die Idee fürs Studium, ins Studium zu investieren und Geld auszugeben und sich Gottes Willen auch zu verschulden, war ich schon allergisch gegen. Und deswegen ohne das Stipendium hätte ich das nicht gemacht. Ne? Und der Sponsor war der griechischer Milliardär Stelios Hadjianou, das ist der Gründer von EasyJet, der Billigfluglinie. Also bin ich einer der, Glückskinder wo der Grieche den Deutschen bezahlt hat. Ich habe mich schon daran erinnert, dass wir jetzt einen Teil davon beglichen haben, aber so ein Spaß. Also unter uns war natürlich ein riesen, also Glücksfall für mich.
Also hast du dich an der Schule beworben, ganz normal, und dann gab es das
Stipendien? Ja, ich habe mich beworben. Genau, ich habe mich beworben und dann hatte ich halt die Kohle nicht, ne, und dann musste ich halt gucken, so, ne. Also meine Eltern haben gesagt, ja, du kriegst so irgendwie BAföG oder so das Gleiche, was dein großer Bruder in Berlin bekommt, ne, irgendwie 200 Euro im Monat, und damit kommst du halt nicht weit in London. Und da habe ich halt irgendwie ja Mut zur Lücke, ne, mich halt beworben, ein Schreiben geschrieben, derselbe Unternehmer, ich habe auch mit 18 schon eine eigene Firma gehabt und so weiter, also das
wollen wir gar nicht so reden. Was hast du da verkauft? Was hast du da gemacht?
Du, ich habe alles gemacht, ich habe Zeitung ausgetragen, habe ich 6 € die Stunde an der Tanke gearbeitet, und als ich an der Tanke gearbeitet habe, habe ich so eine Firma gegründet, so wie quasi jetzt Flaschenpost, was in Münster jetzt ein großer Erfolg geworden ist. Also ich hatte so eine Firma gegründet vor Gott schon irgendwie knapp, ja, fast 20 Jahren. Also da war gesagt, gab es halt kein richtiges Internet.
Du bist heute 35, ne?
36, ja. Ja. Also mit 18 knapp hatte ich dann meine Firma gegründet, aus dem Keller raus, weil ich an der Tanke gearbeitet habe, 6 € die Stunde. Und in Deutschland ist ja so, dass deswegen Ladenschlussgesetz ja die Tanken ja das Monopol haben quasi, neben vielleicht den Spätkäufen, auf quasi die abendlichen, Dürste zu löschen, und da kauft er keine Benzin, ne? Und da habe ich mir gedacht, ja, so don't drink and drive, die Margen sind sehr hoch, ne? Auch die Produkte sind ja nicht, also wir haben ja lange Haltbarkeitsdaten, also kann ich einfach hier quasi einen Lieferdienst aufbauen, ne? Das war eigentlich noch fast vorm Internet. Also da gab's vielleicht gerade so Dial-Up-Modems und so ein bisschen ISDN, aber so überhaupt noch kein Mobile-Internet und keine Apps und so weiter. Also ich war ein bisschen vor meiner Zeit, ne? Also deswegen ist es gar nicht unbedingt lohnt sich darüber zu reden, aber die Idee war richtig, ne? Nur, also vielleicht 15 Jahre zu früh. War, wie gesagt, halt dann auch ja ganz gut in der Schule, hat dann eben nach dem Abi das Stipendium RSI bekommen, bin nach London gegangen und hat sich auch nicht bereut. Ne? Aber ich habe schon immer so einen unternehmerischen Trieb gehabt, und von dem her hat es, glaube ich, auch dem EasyJet-Gründer getaugt, dass ich das in meinem Bewerbungsschreiben halt erwähnt hatte. Ja.
Und wie ging es dann nach der Schule weiter, also nach der Uni weiter? Was hast du dann gemacht?
Ja, also London war halt schon ein großer Schritt, ne, weil im Endeffekt, ich war noch nie in England gewesen vorher. Meine Frau erinnert mich heute noch, wie gebrochen mein Englisch war damals. Heute sehr andersrum. War dann schon so ein bisschen Deep End, ne, also aus der Komfortzone rauszugehen. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Lesson hier generell, dass man das doch ab und an mal machen soll, ne? Dann so wächst man als Person und als Charakter, eigenen Weg zu gehen. Und ja, da habe ich mich halt dann erstmal da die Sprache lernen müssen, wirklich komplett. Klar, ab Englisch, Abi und so weiter war alles gut, aber ne, also dann komplett auf Englisch zu studieren, Mathe auf Englisch und so weiter, war natürlich komplett neue Leute kennenlernen. Und habe dann also halt durch die Tatsache, dass halt die LSE in London ist, ist ja auch im Endeffekt die einzige Weltstadt in ganz Europa ist, wenn man sich mal überlegt, habe ich dann doch halt einfach sehr viel Netzwerk aufbauen können und eigentlich jeden Sommer, aber auch jede freie Minute dazwischen mich halt in dem Thema Business und Investing und so weiter rein in der Praxis.
War das auch die Zeit, beschäftigt, ne? War das die Zeit, wo du auch bei meinem Kumpel Raphael Jon Praktikant warst?
Genau, das war sogar noch vor der LSD. Ich habe mich da irgendwie reingeschmuggelt als Praktikant. Genau, ich habe so jeden Sommer Praktikum gemacht. Das war erstmal im Investment Banking bei Rothschild, bei Raphael, genau, der uns jetzt hier vorgestellt hat. Da war ich dann Edelpraktikant, das war Sommer 2005, dann war ich 2006 bei Fortress in Private Equity, 2007 war ich bei Blackstone in Private Equity, und dazwischendurch war ich 2 Tage die Woche, habe ich mir keinen Unikalender so gelegt, dass ich 2 Tage komplett frei hatte, also da kann man ein bisschen basteln, und dann habe ich dann 2 Tage die Woche bei einem Long-Short-Equity-Fonds gearbeitet, der heißt AKO Capital, AKO. Das ist von einem Norweger gegründet worden, der inzwischen auch den kompletten Sovereign Wealth Fund von Norwegen leitet, Nikolai Tangen. Das ist so 1,2 Billionen, das ist der größte Sovereign Wealth Fund der Welt. Also wie du siehst, ich habe jedes freie Zeit genutzt, ne, einfach mein Wissen und Intellectual Curiosity, einfach das zu compounden.
Also der Raphael hat mir gesagt, er hatte dich ja sozusagen als Praktikant erlebt, und wir haben es vor kurzem unterhalten, er sagte irgendwie, ich habe noch nie so jemanden Krasses erlebt und arbeiten gesehen wie dich damals. Also der war damals, ist jetzt schon irgendwie, glaube ich, viele, viele Jahre her, mittlerweile macht er auch eine große Firma, Aux Money, er war krass beeindruckt, und er kennt, glaube ich, im Banking auch eine ganze Menge von Leuten. Also das heißt, du warst so der Typ, der extrem interessiert und extrem heiß war und überall dabei. Und dann bist du aus dem Studium raus und hast dieses ganze Netzwerk schon gehabt. Und was war dann dein erster Move? Dann bist du zu Goldman gegangen.
Richtig, ja. Dann, also für meine Sünden bin ich dann zu Goldman Sachs gegangen. Das war, wie es dann der Uni dann so ist, ne? Wie beim Fußball wird man da schon quasi vor dem Abschluss dann quasi Vertragsangebote unterzeichnet, ne? Ich habe dann also quasi Ende 2007 meinen Vertrag bei Goldman Sachs unterzeichnet, aber halt nicht der Investmentbank, sondern halt dem internen Investmentteam oder dem internen Fonds, der das auch Geld der Bank und der Partner quasi investiert. Also das war so, das ist eine sehr selektive Gruppe, die auch also ganz legendär war, schon über 30 Jahren so also das erfolgreichste Team innerhalb von Goldman war. Also da kommt man auch nur so wieder Mut zur Lücke, kommt man auch nur so rein eigentlich, wenn man so zwei, drei Sachen überspringt. Und hatte ich wieder viel Glück gehabt. Ne, ganz klar. Also Glück ist ein großer also Driver hier bei mir. Und auch dieses Timing war natürlich spannend, ne, weil ich habe dann ja Anfang 2008 dann angefangen, ne, und 9 Monate später waren wir fast pleite. Ne, also die ganze Firma. War nicht meine Schuld, aber ich hatte also nicht einen demütigen Start oder ein bisschen Demut gehabt hier zum Anfang meiner Karriere, was wichtig ist zum Investieren, ne, weil es ist ein, man braucht wirklich ja starke Nerven. Der Markt wird ein also in Englisch sagt man humbling, ist das deutsche richtige Wort vielleicht demütigen, aber das also klingt ein bisschen krass, aber du weißt, was ich meine. Also es war dann halt schon ziemlich brutal. Im Nachhinein war das auch ein Glücksfall, weil, wie gesagt, so eine Finanzkrise gleich am Anfang der Karriere mitzubekommen, ist gesund, weil das erinnert einen einfach dann, das vergisst man nicht, und dass sowas passiert und passieren wird und dass man einfach darauf vorbereitet ist mental. Ne? Und dann habe ich da 3 Jahre bei Goldman Sachs durch die Finanzkrise hindurch Gas gegeben und auch eine super Zeit gehabt. Ne? Also ich habe auch echt nette Kollegen, was auch nicht immer der Fall ist. Sehr, sehr viel gelernt. Und aber ich war halt Unternehmer. Ne? Also ich konnte einfach nicht sehr viel länger als 2-3 Jahre für jemand anders arbeiten.
Und dann hast du einen eigenen Fonds geraced?
Ja, richtig, genau. Also das war auch jetzt nicht unbedingt so geplant. Ne? Also es war natürlich schon langfristig das Ziel, mich selbstständig zu machen. Aber man kann es ja nicht, die Ideen kann man nicht erzwingen. Und ich habe dann bin quasi schwanger geworden mit 2 großen Ideen. Also die erste war, dass ich jetzt nicht unbedingt ein Jongleur sein möchte, der quasi die Aktien kauft und der verkauft und so weiter und den Knopf zu oft drückt, sondern doch sehr, sehr viel langfristiger investieren möchte in die allerbesten Geschäfte. Und ich kann nachher ein bisschen was erzählen, wie ich drüber nachdenke, was ein gutes Geschäft ist, was ein schlechtes Geschäft ist und so weiter. Aber das da gibt es schon eine richtige Science oder Philosophie dahinter. Ne? Also viele Leute sagen, das ist ein gutes Business und das ist ein schlechtes Business. Aber wie definierst du das denn? Also da kann ich ein bisschen nachher was drüber erzählen. Mhm. Also das war die erste Idee, in die allerbesten Geschäfte investieren, sehr, sehr langfristig und einfach über das Compounding. Also den Einstein hatte gesagt, also Compound Interest ist das irgendwie, nächste Weltwunder, ne? Also wenn du halt 25% pro Jahr machst, nach 10 Jahren hast du halt 10x, nach 20 Jahren 100x und nach 30 Jahren 1000x. Und das klingt verrückt, aber das ist halt die Mathe. Und sowas halt zu finden. Und die zweite Idee war, dass ich solche Geschäfte finden möchte in den ineffizientesten Märkten der Welt, wo ich am wenigsten Konkurrenz habe und wo ich auch so sehr langfristig Megatrends wie die Demografie, das Wachstum und so weiter reiten kann. Deswegen halt eben dann Emerging und Frontier Markets. Ne? Und also vielleicht auch nochmal eine Lesson an die Hörerschaft hier, also die Konkurrenz so ein bisschen zu vermeiden, also Big Fish in Small Pond zum Beispiel zu sein, ist glaube ich auch ein Grund, wo ich jetzt mal zurückreflektiere, was ich vielleicht richtig gemacht habe. Das wie so beim Fußball, ne? Wie gesagt, ich war ganz gut im Fußball, ne, aber ich hätte nie der Beste der Welt sein können oder irgendwie einfach nur ansatzweise Profifußball spielen können. Ne? Also the trick is, if you want to win any game, you have to be a good athlete. And I was a good athlete in the developed world. But, it's just as important because there's so many others that you choose a game that's stacked in your favor, where you're not competing against any, you know, the best players in the world. Mm-hmm. Also der Punkt ist einfach, wie gesagt, dass ich mir mein Spiel quasi ausgesucht habe. Ich habe das Spiel quasi einfach für mich verändert und ein anderes Spiel gespielt, wo ich einfach viel weniger Konkurrenz hatte und deswegen hoffentlich einer der besten der Welt in dem kleineren Bereich natürlich, den ich mir ausgesucht habe.
Beschreib, was der Bereich ist.
Ja, genau, also ich habe erst mir Emerging Markets, also Entwicklungsländer angeschaut und da gibt es die größeren, also wie China, Indien, Brasilien und so weiter. Und da hatte ich auch noch das Gefühl, dass es da doch schon sehr, da gibt es unglaubliche Wertschöpfung in den letzten 20, 30 Jahren. Ne? Also ihr kennt sicher die Bilder, wie Shanghai vor 20, 30 Jahren aussieht. Also gab es kaum. Ne? Und heute ist es natürlich eine absolute Weltmetropole. Dubai, genau dasselbe. Und so. Also der ganze indische Aktienmarkt vor 21 Jahren, also im Jahr 2000, waren 80 Milliarden Dollar wert. Heute sind es 3 Billionen. Ne? Also da gibt es die Wertschöpfung in Entwicklungsländern war enorm in den letzten 20, 30 Jahren. Aber das ist natürlich heute auch kein Geheimnis mehr und deswegen habe ich mich entschieden, noch weiter zu gehen. Und zwar in diese, wie ich nenne die Frontier Emerging Markets. Also das ist so die nächste Generation der Entwicklungsländer. Also so Indonesien und Vietnam sind so zum Teil die aller entwickelsten Länder, wo wir sind. Ne? Wir sind sehr groß in Bangladesch zum Beispiel. Ne? Da gehört uns fast irgendwie 1,5-2% des kompletten Aktienmarkts in ganz Bangladesch.
Das 2% des gesamten Aktienmarkts in Bangladesch.
Ja, es ist ein kleiner Aktienmarkt, ne? Das sind so 30 Milliarden Dollar dort.
Das Market Cap, das ganze Markt
ist. Ja, genau. Und USA ist 1000-mal größer als 30 Trillion, also 30 Billionen. Aber das, na, die Population ist die Hälfte, ne? Also die Bevölkerung von Bangladesch ist die Hälfte von USA, 170 Millionen Leute. Und die, das Land ist ungefähr so groß wie Deutschland oder New York State, ne? Also ist sehr, sehr dicht besiedelt, was sehr viele Vorteile hat, weil du sehr, sehr viele Konsumenten auf einem kleinen Patch of Land hast. Und genau, und dann sind wir in Pakistan, wir sind im Mittleren Osten, Lateinamerika, Afrika.
Und woran, also da in diesen, also woran investierst du da jeweils immer?
Also ich meine, wenn jetzt, genau, also ich habe für mich sind die allerbesten Geschäfte der Welt im abstrakten Sinne. Jetzt kommt die Definition und das wird eine Mouthful. Ich mache es vielleicht auch lieber auf Englisch. Also the best businesses for me are businesses that have the ability to sustain a high return on invested capital for reasons we can understand, so in our circle of competence. And who can sustain those high returns on capital with a moat that comes from intangible assets rather than physical assets. Also das mal auf Deutsch, ne? Das war jetzt eine Mouthful hier. Also ich mache mal ein Beispiel. Ne? Also nimm mal Coca-Cola. Ne? Das ist ja bekannter Warren Buffett-Stock. Coca-Cola nimmt drei Rohstoffe, Wasser, Zucker und Koffein. Ne? Die kosten fast nichts. Und die machen daraus eben Coca-Cola. Ne? 65% Gross und ungefähr 35% Operating Marge. Und CapEx im Verhältnis zum Umsatz ist nur 4%. Ne? Warum ist CapEx, also die Kapitalintensität, so niedrig? Ja, die Antwort ist, du verkaufst ja nichts anderes als kaffiniertes Zuckerwasser. Ne? Mhm. Also chemisch gesehen. Ne? Aber natürlich, was du wirklich verkaufst, ist Vertrauen. Mhm. Ja, Trust. Mhm. Ja, und wenn du Vertrauen verkaufst, brauchst du halt nicht viel physisches Kapital, sondern eben andere Sachen wie, also Brand Stewardship und Advertising und Promotion und so weiter. Ne? Und wenn du die niedrige Kapitalintensität vom Vertrauen zu verkaufen quasi kombinierst mit der Tatsache, dass du dann Rohstoffe in Marken quasi verwandelst, ne, was auch sehr hochmargig ist, dann hast du eben diesen hohen Return on Capital. Und der wird natürlich beschützt für langfristig beschützt durch diese intangible, also Assets, also Assets, die du nicht anfassen kannst, ne? Zum Beispiel die Marke. Ne? Coca-Cola anscheinend ist das zweitmeist gesprochene Wort der Menschheit. Ne? Also nicht Englisch, sondern komplett alle knapp 8 Milliarden Menschen der Welt. Erstmeist gesprochene Wort ist okay, dann Coca-Cola und dann Taxi. Ne? Also das ist schon ziemlich schwer zu replizieren. Mhm. Und jetzt ist das eben eine abstrakte Definition gewesen. Ich kann jetzt auch eine Internetfirma, wie jetzt irgendwie, also in Google oder Facebook oder irgendwie Rightmove oder Immobilien Scout, wenn man solche Geschäfte anschaut, ne, genau gleich, also hohe Margen, niedriger Kapitaleinsatz, hohen Return on Capital und der Moat, also die Barriers to Entry, die kommen von intangible Assets wieder, ne, also ob das jetzt die Marke ist, der Netzwerkeffekt natürlich dann im digitalen Bereich. Also ich mache da keine Unterscheidung. Ne? Also ich investiere einfach die allerbesten Geschäfte. Das ist eine abstrakte Definition. Ich bin jetzt kein Sektorinvestor, aber das ist quasi meine These. Und ich habe dann eben angefangen, erstmal 2013, als wir angefangen haben, gab es noch gar kein wirkliches Internet in diesen Ländern. Ne? Das kam erst ein bisschen später. Da sind wir jetzt noch viel aktiver. Am Anfang haben wir dann in die Keksfirmen zum Beispiel investiert. Also die lokale Keksfirma oder Babyfood oder Brauereien. Home and Personal Care, zum Beispiel Make-up und so Sachen. Mhm. Und Shisha, also wie uns gehört, die größte Shisha-Firma der Welt, die heißt Al-Fahar. Und also diese High-Quality-Branded Consumer Goods Companies haben wir vor allem investiert und dann eben später jetzt vor allem dann auch in die besten Internet-Geschäfte. Da haben wir in knapp 2016 angefangen.
Mhm. Und sag mal, jetzt die Frage muss ja kommen, wo holst du das Geld her, um zu investieren? Also wenn du sagst wir, dann ist das Kingsway Capital, also dein Fonds.
Richtig, ja.
Und da genau, hast du also 4 Milliarden, also 4 Milliarden muss man sich ja klar machen. Das ist ja wirklich ein Riesenfonds, zumindest so für deutsche Verhältnisse. Also ein normaler deutscher VC, was heißt normal? Aber die Leute, die hier schon mal so zu Gast waren, die haben meistens irgendwas zwischen vielleicht 50, 200, 250 Millionen. Ich glaube, selbst Rocket Internet hat irgendwie so 1-2 Milliarden vielleicht mal gehabt. Du hast jetzt irgendwie 4 Milliarden, die du investierst. Das ist ja schon wirklich sehr groß. Wer hat dir das Geld gegeben?
Du, also ja, am Anfang erstmal, also ich habe noch nie versucht gehabt, vorher Geld einzusammeln und war halt eben 26, 27, als ich dann damit angefangen habe. und hatte auch wirklich sehr blauäugig gar keinen Fahrplan. Habe einfach dann die These quasi erstmal erklärt, vielen Leuten, die also in meinem Dunstkreis waren, also Mentoren, Freunde, Kollegen und so weiter, die also andere Investoren waren, die meine Sprache sprechen und die auch komplett verstehen, also was ich hier mache. Aber es ist sehr einfach zu verstehen, aber es ist natürlich sehr schwierig, dann wirklich auch das zu tun. Ne? Da muss man halt einmal zum Mond reisen pro Jahr, also äquivalente Distanz. Und die haben dann angefangen zu sagen, ja Mensch, Manuel, also du hast dich wirkt, nicht irgendwie hier... du hast einen sehr guten Eindruck auf mich gemacht. Alles, also alle Investmentideen, die ich von dir hören war, haben Sinn gemacht. Jetzt erzählst du mir, das macht Sinn für mich. Ne, Mensch, kann ich nicht privat ein bisschen mit dir investieren? Ne? Also andere, so Private Equity und Fondsmanager, haben es erstmal privat gemacht. Also mein größter Day One Investor war Howard Marks, der Gründer von Oaktree Capital. Das ist inzwischen so, also wenn du von großen Summen sprichst, Philipp, also Oaktree, Brookfield, die haben so ungefähr also $500 billion, also 500 Milliarden. Also das sind die richtig großen Asset Management Businesses. Und die haben halt privat investiert. Der Sohn von Howard war bei Blue Ridge, was so ein Tiger Cup Fonds ist, hat investiert, der Gründer von Blue Ridge. Und you know, also die Hälfte der KKR-Mannschaft hier in London, viele gute Freunde dort. Und also ich nenne es auf Englisch Fools, Friends and Family. Mostly Fools and Friends.
Ne? Weil das ja also, schon auch Fools waren mit in Industry Know-how, sagen wir es mal so, ne?
Ja, nee, ist ja nur Spaß. Also, ja, ich mein, also,
klar, klar.
Ja. Und dann haben wir Glück gehabt, dass wir sehr große Family Offices bekommen haben, die auch zum Teil auch die großen Operating Businesses besitzen, also die sehr cash-generativ sind und auch also verstehen, wie viel Geld in diesen verrückten Ländern verdient wird, ne? Also auch also Operating Businesses, die da in diesen Ländern aktiv sind. Und dann haben wir sehr viele Universitäten. Also die Universitäten, gerade in den USA, haben natürlich, sind ja private Universitäten, haben dann ihre eigenen quasi Stiftungen, die sehr, sehr viel Geld haben. Also Harvard University ist, glaube ich, die zweitgrößte, also quasi NGO nach der katholischen Kirche, also ungefähr, ne? Also vielleicht ist Bill Melinda Gates Foundation noch größer, aber diese, also Harvard University hat 40 Milliarden und Yale hat irgendwie 35 Milliarden und so. Also wir haben von den Universitäten in den USA sehr viel Geld bekommen, wo wir auch der einzige quasi das einzige Trüffelschwein sind für diese verrückten Länder.
Aber man muss halt sagen, das ist ja auch wiederum das Schwierigste überhaupt, was ich so höre von Leuten, die auch Fonds raisen, gerade von so Universitäten in den USA, die geben nur, sagen wir mal, sehr proven und sehr erfolgreichen, ja, und sehr, sehr reputierten Fonds ihr Geld oder vertrauen das an. Aber bei dir haben sie das gemacht.
Das stimmt, ja. Das sind also institutionelle Investoren, ne? Also das ist natürlich ein sehr, sehr ernstes Geschäft. Also andere Leute Geld zu verwalten, ne? Das ist, darf man überhaupt nicht auf die leichte Schulter nehmen. Diese Institutionen gibt es schon seit irgendwie 200 Jahren, 150 Jahren und die wollen natürlich weiterhin 100 plus Jahre weiter überleben und gut durchfinanziert sein. Das Geld geht an dann, genau, also die Fakultät, Stipendien, die ganzen Universitätsbetrieb, ne? Und hier haben wir auch andere nicht-universitäre Stiftungen, haben wir auch im Fonds. Und aber es ist schon, ja, die machen schon sehr viel Arbeit, bevor sie einem so hunderte von Millionen geben. Da muss man schon 6 Monate lang durch den Prozess durch, ne? Und wird man durchleuchtet.
Aber das heißt, war das dann sozusagen ausschlaggebend, dein gutes Netzwerk und deine Fähigkeit, überzeugend zu pitchen?
Ja, Netzwerk hatte ich in dem Bereich gar keins. Ich war total naiv, nicht, halt nicht gedacht, dass irgendwelche Universitäten irgendwie einem 27-Jährigen hier so viel Geld geben, der zwar also nicht super smart ist und auch irgendwie, aber nicht jetzt irgendwie vorweisen kann, das schon mal 20 Jahre gemacht zu haben. Ne?
Ich meine, normalerweise kennen so Harvard-Leute einen 27-jährigen Typen, der kommt bei denen zum Studium und du kamst bei denen und wolltest irgendwie ein paar hundert Millionen raustragen zum Investieren.
Genau, aber was mir geholfen hat, war natürlich die Tatsache, dass ich halt schon eine sehr, sehr ganz klar formulierte These hatte, die sehr differenziert war. Also es gab halt, weil ich einfach zu denen sagen könnte, hier Mensch, ich bin der Manuel, ich will global in die USA und Europa investieren, gib mir ein bisschen Geld, das wird nicht klappen. Ne? Hm. Aber ich hatte halt eine These, die sowohl von der Philosophie, aber als auch von der Geografie her einfach, würde ich sagen, also da gab es ein White Space bei denen im Portfolio. Ne? Also die wollten, also müsst vorstellen, diese Märkte, also wie ich drüber nachdenke, haben ungefähr 40% der Weltbevölkerung. Ne? Also wenn ich über die Welt nachdenke, Philipp, ist, dass du hast ungefähr knapp 8 Milliarden Menschen, also 7,8 momentan. Davon sind ungefähr 1,2 Milliarden Menschen in der quasi entwickelten Welt, wie wir sie so nennen, also Nordamerika, Westeuropa, irgendwie Australien, Japan und so weiter. Ne? Und dann gibt es ungefähr 3 Milliarden Menschen in den BRIC Emerging Markets, also Brasilien, Russland, Indien und China, vor allem Indien und China. Ne? Und dann gibt es nochmal 3,5 Milliarden Menschen. Das sind so meine Menschen. Ne? Die sind so in den anderen Ländern. Und das ist 40% der Weltbevölkerung, also jetzt schon genauso groß wie Indien und China zusammen. Ne? Schnellst wachsend. Ne? Die durchschnittliche Anzahl der Kinder, irgendwie Babys in Nigeria pro Mutter ist 5,5. Ne? Also in Nigeria gibt es irgendwie also mehr Kinder pro Jahr als in ganz USA. Und das ist eine von einem Dutzend solcher großen Ländern, wo wir unterwegs sind. Ne? Also Demografie ist schon mal, haben wir schon mal einen Rückenwind. Dann sind das die schnellst wachsenden Wirtschaften der Welt. Also Bangladesch ist die schnellst wachsende Wirtschaft der Welt, schnellst wachsende Wirtschaft in Asien, ungefähr 8% Realwachstum. Wie gesagt, wir sind sehr groß da investiert. Also wir haben die Demografie, wir haben das Wachstum und dann haben wir auch dann nicht die Exponentialfunktion quasi, wie sich das Wachstum in Konsum und Wohlstandsgewinn entwickelt. Das ist auch nicht linear, sondern eben exponentiell. Und also ich hatte eine sehr gute These, ich konnte sie formulieren und ich hatte eben Glück, dass das auf offene Ohren gestoßen ist. Und dann ja, also ich bin auch nicht der Einzige, der Geld von diesen Universitäten bekommt. Also es hat sich ja dann rausgestellt, dass die eigentlich doch genau solche Leute suchen, also Leute, die unternehmerisch sind, die einfach jung und hungrig und agil und alles geben. Und damit haben die einfach gute Erfahrungen gemacht. Ne? Und die wollen auch halt 20, 30 Jahre mit dir investiert sein. Deswegen machen die halt 6 Monate Arbeit. Aber dann können sie halt hoffentlich für 10, 20, 30 Jahre halt sich gut schlafen, dass ihr Geld gut angelegt ist.
Ne? Sagen wir noch ein paar andere Investoren bei dir. Also Harvard habe ich jetzt verstanden, auch andere große
Unis. Ja, also Harvard ist nicht drin, so als Beispiel genommen. Ne? Also ich muss auch ein bisschen vorsichtig sein, aber ich kann zum Beispiel sagen, University of Pennsylvania, Wharton, also als Beispiel. Ne? Also ein Problem, das ich hatte, ist, dass ich gar nicht so viel Geld nehmen haben konnte. Ne? Also Harvard ist zu groß für uns, ne? Weil wir konnten jetzt am Anfang keinem irgendwie 200 Millionen Allokationen geben und das will jemand halt so wie Harvard oder die ganz Großen. Also wir haben eher die etwas kleineren Universitäten und halt eben aber auch sehr, sehr spannende, sag ich mal so Family Offices oder Multifamily Offices, also zum Beispiel die Partner von Sequoia in den USA, also der wahrscheinlich mehr oder weniger erfolgreichste VC-Firm der Welt. Die haben auch in Family Offices auch bei uns investiert und einfach sehr, sehr viel Connective Tissue dadurch bekommen. Ne?
Und gibt es noch irgendwelche anderen so Industriefamilien, deutsche oder europäische? Irgendwie?
Ja, schon, ja. So große Konsumgüterfamilien, also Familien hinter so Estee Lauder und viele Brauereifamilien. Und Deutschland relativ wenig, muss ich sagen. Also ich habe mich auch nie wirklich drum gekümmert einfach leider. Also ich hätte gerne mehr Investoren aus Deutschland, aber das ist natürlich eine andere, sag ich mal, Anlegerkultur und hat dann eben halt auch keinen Platz mehr. Ne? Also die Amerikaner und dann in London und dann zum Teil auch aus Singapur haben dann alle Kapazitäten, die es gab, haben die einfach genommen und dann müsste ich auch den Fonds natürlich auch wieder zumachen. Ne? Also,
war der erste Fonds 4 Milliarden groß oder hast du
noch Wechsel permanent? Nein, das hat alles ganz klein angefangen. Weißt du, also ich habe da mit 75 Millionen erstmal angefangen und dann halt, ja gut, ich habe schon knapp dann, bevor ich 30 war, 1 Milliarde gehabt, aber das war, da ging es halt relativ schnell hoch. Ne? Also die erste Milliarde ist die schwierigste. Ne?
Okay, ja. Und dann bist du jetzt irgendwie 36, also mit 4 Milliarden unterwegs, das ist dann immer weiter gewachsen, weil immer mehr Geld dazu kam oder auch weil sich die bestehenden
Investments... Nee, Profits, ja, beides. Also ja, schon ein bisschen gewachsen, aber wir haben dann vorher lange zugemacht, dann haben wir natürlich sehr viel Gewinne jetzt gehabt, gerade auf den privaten, gerade auf den Internet-Investments. Und dann haben wir ab und an mal ein Co-Investment gemacht, ein größeres. Und so ist das quasi organisch dann gewachsen, ja.
Hinweis auf die neue Kombinatorik von Vodafone. Was kann man bei Vodafone kombinieren als Geschäftskunde vor allen Dingen? Mobilfunk- und Festnetzverträge zum Beispiel. Man hat dann eine ganze Reihe von Vorteilen, wenn man halt einzelne Verträge für einzelne Leistungen kombiniert. Zum Beispiel gäbe es den Red Business Prime Tarif, ein Mobilfunktarif für 29 Euro in Kombination mit dem Red Business Internet and Phone Cable 1000 Vertrag. Man hätte dann, wenn man das beides zusammen machen würde, die ersten 6 Monate für 0 Euro kombiniert verfügbar. Außerdem hätte man unbegrenztes Datenvolumen, 10 Euro monatlichen Preisvorteil, 50% mehr Datenvolumen auf 9 weitere Verträge eines Geschäftskundenkontos. Und das Ganze gilt für neu und auch für Bestandskunden. Alle Infos vodafone.de/giga-business natürlich. Aber und dein Geschäftsmodell am Ende ist, klar, du lebst von der Verzinsung des Fonds und du zahlst dir aber auch sozusagen eine Management-Fee aus für den Betrieb des Fonds.
Richtig, aber also unsere Philosophie ist da sehr klar, dass wir also nicht reich werden wollen. Das finde ich unanständig von der Verwaltungsgebühr. Ne? Also die fällt auch, je mehr Assets man hat und so weiter. Und Co-Investments gibt es keine Verwaltungsgebühr. Sondern unsere Philosophie ist, dass wir eigentlich, also wir Unternehmer, ne? Ich will eigentlich keinen, also wie soll ich sagen, Salary haben. Ne? Also ich arbeite auf eigene Rechnung, aber mit auf Erfolgsbasis. Ne? Also wir kriegen eine Gewinnbeteiligung, wenn wir eben sehr viel Geld für die Kunden verdienen. Ne? Dann kriegen wir, werden wir daran beteiligt, aber auch sehr langfristig. Und eben Verwaltungsgebühr gibt es natürlich, aber also da, genau, also es wird schon sehr viel Humbug getrieben in der, also im Investment-Business, ne? Und wir wollen nie eine Situation haben, wo wir Geld verdienen, aber die Kunden nicht. Ne? Das muss man vermeiden. Und also die Engländer nennen das Alignment of Interest. Ne? Also ganz klar, wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen. Aber unanständig wäre, wenn man jetzt reich wird, ohne dass die Investoren reicher werden.
Und wie ist deine Rendite in den letzten Jahren so gewesen jedes Jahr?
Du, also je nachdem, also wir haben wahrscheinlich verschiedene Sachen gemacht. Also die es ging sehr, sehr gut los am Anfang. Ne? Da waren wir noch im so Zyklus 2009 bis 2014. Da haben unsere Märkte gut performt. Dann gab es aber einen sehr, sehr krassen Absturz 2014 bis Anfang letzten Jahres. Wir hatten also auch mal hier 5, 6 sehr knappe Jahre. Also knappe Jahre heißt, wo die Firmen haben sehr, sehr gut performt. Ne? Also die Firmen sind gewachsen und gewachsen und gewachsen. Aber die Preise der Aktien sind nicht runter und runter und runter, was uns jetzt auch gar nicht mal so nervös gemacht hat, weil unser Zeithorizont ist natürlich ein ganz anderer. Ist ja nicht irgendwie, wir müssen nicht irgendwie auf jetzt übermorgen Geld verdienen, sondern also meine 2-jährige Tochter Marie ist unser jüngster LP, unser jüngster Investor, und ich bin sehr gespannt auf ihren 21. Das ist so der Zeithorizont hier. Ne? Also das heißt, wir hatten auch mal so 4, 5 Jahre, die schwieriger waren, was jetzt einfach die Preisentwicklung angeht, aber weil einfach die Aktien sehr, sehr viel günstiger werden, also 50, 60, 70% Reduktion in der Bewertung, wenn man es jetzt mal mit so KGV berechnet. Und deswegen einfach halt dann auch nochmal noch eine Schippe drauf und noch eine Schippe drauf und mal Kontrolle gekauft von der Shisha-Firma, Kontrolle gekauft von der Make-up-Firma in Ägypten und so weiter. Also da haben wir einfach halt dann eine gute Krise gehabt, würde ich sagen. Das auch nur ging, weil wir eben die richtigen Investoren haben. Ne? Wir hatten halt nicht Investoren, die auch dann gleich Panik hatten, wenn irgendwie mal ein Jahr kein Geld verdienst, das Geld abfließt. Ne? Das ist nicht auch wichtig. Ne? Also ich habe am Anfang gedacht, es geht nur um die richtigen Aktien hier zu picken. Aber die richtigen Partner, die richtigen Investoren zu picken auf der anderen Seite der Bilanz ist fast noch wichtig.
Und wie, also aber sag mal trotzdem, also Zahl jetzt sozusagen oder über die Jahre hinweg?
Was hast du, also gesagt? Ich kann dir sagen, also zum Beispiel haben wir im Internetbereich haben wir jetzt der erste Fonds, da sind wir jetzt bei knapp 4-5x nach 4 Jahren, dann beim zweiten sind wir jetzt bei 2,5x nach 10 Monaten. Also der größere Fonds, also wo wir auch die Aktien haben, der hat sich auch jetzt sehr gut entwickelt, wieder gerade jetzt als nach Covid ging es wieder richtig gut. Aber es ist schwierig, das eine Zahl zu nennen, und gleichzeitig ist es auch, nicht unbedingt der richtige Maßstab. Also wenn du mal den Investment Manager evaluieren willst, musst du nicht gucken, was haben die Firmen eigentlich gemacht. Ne? Und die Firmen, die wir investiert haben, also die in der Regel genauso Gewinnwachstum, also Earnings per Share so Mid-20s, ne, ist so da der Cruising Speed. Dann gibt's so momentan, also die Bewertungen sind sehr, sehr günstig, so irgendwie 6-7% Dividendenrendite, ne, für Wachstumsaktien. Ne. Und Bewertungen haben sich eben halt mehr als halbiert. Ne, also wenn die wieder zurück zum Mittelwert gehen, dann ist es ja, also das auch nochmal eine Verdopplung. Also ich bin schon sehr, sehr, sehr entspannt, sag ich mal, und zuversichtlich, was die nächsten, sagen wir, 5 Jahre angeht.
Und wie muss
auch was der Zyklus jetzt angeht.
Und wie muss man sich das vorstellen? Jetzt irgendwie überlegst du in Bangladesch zu investieren, und ich meine, du bist jetzt ja Deutscher, Engländer, wie man so auch immer möchte, aber wie kommst du jetzt da rein? Also ich meine, Bangladesch ist ja, dann fährst du hin und läufst durch die Stadt und triffst Leute und fragst dich irgendwie, was ist denn hier gerade cool, oder also wie?
Ja, schon, ja, ich meine, also guck, also erst musst du halt erstmal die ganze Infrastruktur haben, ne, dass du da Aktien kaufen kannst. Ne? Da brauchst du halt ne, also Depotbank und die ganzen Leitungen müssen offen geschalten werden. Ne? Das ist das Erste. Und wenn du das hast, dann, also wir wissen ganz, ganz, ganz genau nach dem, was wir gucken. Ne? Also 9 von 10 Firmen sind komplett uninteressant für uns. Ne? Und das kann ich auch nach 30 Sekunden sagen. Ne? Also du kannst mir sagen, was die Firma macht. Ich kann dir sagen, es ist interessant oder uninteressant. Aber wir sind ganz genau, nachdem wir gucken. Da gibt es pro Land wahrscheinlich auch nur eine einstellige, sagen wir mal, ein halbes Dutzend Firmen, die wir uns wirklich auch nur dann angucken. Also und dann vielleicht investieren wir in 2. Ne? Also pro Land oder vielleicht 3. Und dann machen wir das halt über viele Länder, sodass wir das Länderrisiko quasi gestreut haben, aber halt nicht verwässert haben und jetzt in die 17 beste Firma in Bangladesch investieren, sondern nur in die erste und vielleicht die erste und die zweitbeste.
Aber das heißt, du machst dann so ein Research, guckst an, was sind die in einem Sektor die größten Firmen und dann Research heißt ja auch, ich meine, da gibt es ja wahrscheinlich jetzt keinerlei Analystenberichte oder sowas, sondern du musst dann selber hinfahren und dann
gibt's gar nichts,
mit denen telefonieren und da irgendwie vor Ort Termine machen und sowas.
Ja, richtig, nee, also klar, wir machen natürlich Desktop-Research, also erstmal vom Büro aus, ne, und da kann man natürlich viel machen, aber gleichzeitig ist es schon nicht zu ersetzen, auch das Land zu sehen, da viel Zeit zu verbringen, und deswegen bin ich wieder momentan hier in Istanbul auf dem Flughafen, auf dem Weg nach Mexiko, mal gerade, wie gesagt, knapp 10 Tage im Mittleren Osten, die ganzen Firmen dort getroffen, und in der Regel, also in einem normalen Nicht-Covid-Jahr, bin ich schon, also wie gesagt, einmal zum Mond hin und zurück, ist schon so ungefähr das Reisepensum, ne, was auch zum Teil natürlich viel ist. Aber mir macht das Spaß, man eben lernt und sieht einfach mehr, wenn man halt wirklich in den Ländern dann vor Ort ist. Und da verbringe ich Zeit mit den, also machen eigentlich komplette dieselbe Analyse, die man erwarten würde vielleicht. Ne? Wir treffen das Management-Team, wir treffen die Mitwettbewerber, wir machen Mystery-Shopping, wir machen auch sehr große Analysen. Also ich kann dir 300 Seiten schicken, nur über den Keksmarkt in Bangladesch und also Keks, Schokolade und so, wenn es dich interessiert. Ne? Also der Punkt ist, also wir machen schon sehr, sehr, sehr tiefe Analysen. Wir haben in der Tat auch keine Alternative. Ne? Also man kann hier nicht faul sein und einfach sich nur die Research Reports runterladen und einfach einen Mausklick und dann Mittagessen gehen. Nee, so geht das nicht. Ne? Also einfach wirklich da vor Ort das Schuhleder quasi ein bisschen verbrennen und dann die Annual Reports, also die Geschäftsberichte sind zum Teil, also muss man irgendwie aus dem Archiv holen und dann aus dem Zeitungsausschnitte gibt es dann die Earnings Results.
Ist das dann alles genau dasselbe Auditing? Also wenn du da jetzt einen Geschäftsbericht guckst von einer Firma, die an der Börse in Bangladesch ist, ist es dann genauso dieselbe Qualität an Sicherheit, wie jetzt irgendwie, wenn du was in Deutschland von Ernst & Young oder keine Ahnung von...
Du wirst überrascht sein. Ich meine, klar, also ist natürlich nicht genau dasselbe, aber so was ich immer spannend finde, ist so diese Lücke zwischen quasi Erwartung und Realität, ne? Also die Erwartung, wenn du dir jetzt Bangladesch vorstellst, denkst du, oh mein Gott, ne? Ist also totales Desaster. Aber, ne, also es ist englischsprachig, genau, es gibt lokale Repräsentationen von Ernst & Young und PwC und so weiter. Und also die Corporate Governance und so weiter, die Regulierung sind schon sehr, sehr viel besser, als man es erwartet, ne? Und wenn eben die Lücke zwischen Erwartung und Realität sehr groß ist, ne? Also zum Beispiel die Headlines, ne, sind natürlich immer ein bisschen schwierig. Also Bangladesch gibt's halt mal eine Überflutung, da gibt's halt mal irgendwie riesen political riots und dann gab's auch mal einen Terroranschlag. Aber die Headlines sind natürlich schlecht, ne? Deswegen sind die Bewertungen auch sehr günstig, aber die Bottomlines, ne, die sind gut.
Und wie viele Leute arbeiten für dich? Also wie viele Leute machen das Research mit dir zusammen? Also wie viele Leute?
Du bist ein relativ kompaktes Team. Also wir sind, 8 Leute im Investment-Team. Insgesamt haben wir knapp 20 Leute mit jetzt also irgendwie Operations, Backoffice und Support, aber relativ schlankes Team, ja. Also eingespielt und ich will auch keine quasi Angestellten haben. Ich will eigentlich lieber Partner haben. Und also lieber weniger, aber dafür halt die besten.
So, sag mal, also zum Beispiel noch mal so 1-2 Firmen, Top-Investments jetzt aus den Emerging, also aus den Second-Tier Emerging Markets, also aus Bangladesch oder aus woanders, wo du sagst, das ist echt, da könnte man auch als Deutscher mit investieren, wenn man das möchte.
Okay, vielleicht gebe ich dir eine quasi eine Konsumgüterfirma und dann eine Internetfirma. Also im Konsumgüterbereich haben wir zum Beispiel die größte Keksfirma in Bangladesch. Also die machen Kekse, die machen auch also Schokolade und auch so jetzt irgendwie so Salty Snacks, also Instant Noodles und so weiter. Die Firma heißt Olympic Industries, Olympic Biscuits quasi, ist in Bangladesch notiert die letzten, sagen wir mal, 10, 15 Jahre so 40% CAGR gewachsen.
Aber da kann man gar nicht rein.
Also, du kannst, also es sei denn, du hast irgendwie einen Weg, wie du in Bangladesch Aktien kaufen kannst, wo du mit investieren könntest. Also eine Firma, die gerade sehr, sehr günstig ist, die du auch kaufen kannst, weil die eine Londoner GDR hat, also eine ägyptische Firma, die aber auch in London notiert ist, die heißt Edita Snack Foods, wieder auch Kekse und so weiter. Mhm. Also die Aktie ist sehr, sehr, sehr günstig. Also da kann ich empfehlen. Und dann eine Aktie, die sehr, sehr gut für uns performt hat, auch in Ägypten, die jetzt leider nicht mehr so günstig ist, ist Fawry, Fawry. Das ist quasi der Mobile Payments Winner. Mhm. Das ist jetzt Internet. Der Börsengang war vor knapp irgendwie 20 Monaten, das war im Sommer 2019. Und da haben wir jetzt gerade, also seit dem Börsengang, glaube ich, 8-9x mitgenommen in ja, knapp 20 Monaten. Okay. Und ja. Also das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel auch, wo die Reise hingeht jetzt, ne, in diesen Ländern. Also gerade, ich habe ja erwähnt, ne, am Anfang gab es keine Inside-Stocks und jetzt haben wir eben halt die ganzen Keksfirmen und so weiter gekauft, die auch also sehr, sehr gut performt haben als Businesses. Die Aktien sind zum Teil also sehr, sehr viel günstiger geworden, aber deswegen also noch attraktiver für mich. Aber jetzt kommen halt diese Internet-Stocks, ne, Internet-Börsengänge und das geht jetzt gerade richtig los. Und also Fari in Ägypten war das erste gute Beispiel davon. Das nächste wird die Local sein. Das ist eine uruguayische Firma, die jetzt in Nasdaq an der Börse geht. Mhm. Jetzt noch die nächsten paar Tage. Also könnt ihr jetzt gerade live angucken. Die Local ist wie Stripe oder Adyen, also Cross-Border Payments, aber für Frontier Emerging Markets. Also müsst ihr vorstellen, wie die globalen 1000 Technologie-Konzerne, also Netflix, Uber, Facebook und so weiter, einfach Zahlungen annehmen können von Kunden in diesen Ländern, ist gar nicht so trivial. Es gibt nämlich jede Menge Regulierungen, Kapitalkontrollen, Steuern und so weiter. Dann gibt es auch lokale Zahlungsmethoden, die es global sonst so gar nicht gibt, so Boletas in Brasilien und so weiter. Und das hat diese Firma gelöst. Also Stripe ist vielleicht so eine Hausnummer für die Zuhörer hier. Ne? Also ist irgendwie
100 Milliarden für Bewertung.
Ja, ich glaube 140 Milliarden war die letzte Stripe-Bewertung und also komfortabel auf dem Weg zu 500 Milliarden, würde ich das schätzen. Adyen ist ja in Amsterdam notiert, ne, also einer der besten europäischen also Internet- oder Payments-Firmen, period. Natürlich wachsen halt die Internet-Penetration, also die Frontier-Markets sind schon die schnellst wachsenden Internet-Märkte der Welt. Punkt. Also das ist...
Und das heißt, also, das Ding in Uruguay heißt DE-Local, oder was?
Einfach DE-Local. Mhm. Hat mir mein guter Freund hier, der Lee Fixel, der, was ihr wie ihn kennt, das ist von Tiger Global, der das ganze Private Investing Business da aufgebaut hat, inzwischen da eingefirmt hat, der ist da privat investiert, die Firma wird ins Public gegangen und da werden wir jetzt den Börsengang kaufen, der jetzt relativ imminent ist. Ne? Also nächste Woche wird das Ding an die Börse gehen. Genau.
Da kann man dabei sein dann. Okay.
Naja. Ja, wenn ihr bei JP Morgan und Morgan Stanley eine gute Verbindung habt und eine Allokation bekommt, ja.
Oder halt nach dem Börsengang, ne?
Ja, genau. Ja, richtig.
Okay. Aber das heißt, du sagst, das ist jetzt irgendwie das ganze Emerging Markets Business ist schon gut investiert, aber es hat noch nicht die Rendite, wie man jetzt irgendwie von Amazon in den letzten Jahren gesehen hat oder sowas, sondern es ist
genau. Das ist auch, sind halt die günstigsten Aktienmärkte der Welt, ne? Und wo auch halt die ganze Geldschwemme noch nicht so angekommen ist, ne? Ich meine, wir werden uns vielleicht nachher noch ein bisschen über Bitcoin und so weiter unterhalten, ne? Was in unseren Märkten auch wahnsinnig abgeht. Aber die Liquidität ist halt nicht da, ne? Also, dass du halt nicht einfach mal mit einem ETF mal irgendwie 5 Milliarden in Frontier Equities investieren kannst, das geht halt nicht, ne? Und von dem her sind die halt sehr isoliert, ne, von dem ganzen Quatsch, der so abgeht. Und halt sehr günstig, ne? Also im Fact ist das halt noch so alte Schule da, ne? Also Single Digit, KGV, also pakistanische Aktien sind so bei 7-mal Earnings oder sowas, ne? Und es ist halt andere Bewertung.
Das heißt, du hast erstmal das ganze Geld jetzt deployed, wie man so sagt, und wartest jetzt darauf, dass es so langsam in den nächsten Jahren dann die Märkte anziehen und dann kommt bei dir die Rendite richtig an dann über die Zeit.
Ja, und wirkt. Und wir kaufen halt schon aggressiv diese ganzen, also die nur die besten Internet-Geschäfte jetzt, die jetzt quasi jetzt gerade erst an die Börse gehen. Ne? Also musst du dir vorstellen, als wir angefangen haben 2015, 16 da in diese, da haben wir dann Startups gemacht, ne, von unserem Venture-Fonds. Da gab es halt nur 80 Smartphones in Pakistan. Heute gibt es halt 80 Millionen Smartphones in Pakistan. Ne? Und dasselbe in Bangladesch, dasselbe in Ägypten und so weiter. Da gab es schon viel Wachstum. Ne? Und da haben wir eben sehr, sehr viel Erfolg gehabt im Early- und Growth-Stage-Bereich, also privat investiert, einfach also mit einem Venture-Fonds. Und dann eben halt viele Co-Investments mitgemacht auch. Und deswegen kennen wir natürlich die ganzen Internetunternehmer und die ganzen Firmen und sind da sehr, sehr vorne jetzt mit dabei, wo die jetzt alle an die Börse gehen.
Okay. Und sag mal, gibt es da so Netzwerke? Also bist du dann da auch jetzt, wenn du da jetzt nach Bangladesch fährst, dann triffst du da die ganze Business-Community und genauso in Uruguay und genauso in Ägypten. Also das ist, muss man sich vorstellen, du kommst dann da an in den jeweiligen Hauptstädten und triffst dann erstmal so da die Business-Szene.
Richtig, ja. Ich meine, wir haben natürlich keinen Mangel jetzt an, also wenn du auf viel Geld sitzt, dann gibt es natürlich sehr viele, sag ich mal, Service-Provider, die gerne da was von abhaben. Also da gibt es jede Menge Leute, die dir helfen und die dir gerne Firmen vorstellen und dich rumführen und so weiter. Wir machen das in der Regel direkt mit den Firmen und über unser Netzwerk. Genau, also ich habe Also ich bin relativ gut vernetzt in der Szene, wo ich dann schon auch die guten Firmen kenne. Und wenn ich sie nicht kenne, dann kann ich über eine Ecke kann ich mich dann quasi vorstellen lassen, wie jetzt zum Beispiel wie bei die Local. Und so kommen wir, sind wir schon sehr, sehr gut abgedeckt, ja. Aber wir haben wieder unser Fokus, wir machen nichts alles unter der Sonne. Ne? Also wir kaufen jetzt keine sehr zyklischen also Utilities oder sowas oder jetzt irgendwie Oil and Gas und sowas machen wir natürlich alles nicht. Ne? Also wir machen ganz, ganz spezielle Geschäfte mit einem ganz klaren Fokus. Mhm. Und deswegen gibt es eigentlich pro Land dann auch gar nicht, also so viele, also ja, Geschäfte, die ich dann unbedingt treffen will und muss, mhm. sondern eben nur eine Handvoll vielleicht pro Land.
Das heißt, selbst wenn jetzt jemand erzählt, Mensch, das geht durch die Decke, dann sagst du, ja, aber es passt aber vom Geschäftsmodell her nicht in mein Suchraster und dann lässt es auch sein.
Ja, je nachdem, was es ist, genau, ja, aber wenn es ein Geschäft, wenn du mir jetzt einen Aktientipp gibst, wo du sagst, hier, das Ding geht von 1 auf 10, aber also ich verstehe es nicht, oder es ist einfach nur, also die Earnings, also die fundamental Daten quasi verbessern sich nicht, verzehnfachen sich nicht, dann ist ein Fragezeichen da, ja. Also genau, also wir brauchen schon also fundamentale Analyse und eine fundamentale These, sodass wir irgendwie über die nächsten 15 Jahre hinterstehen können und sagen können, ja, daran glauben wir.
Bist du in Philippinen vernetzt?
Ja, Philippinen, also direkt, also ist ein bisschen weiterentwickelt als also unsere Kernländer, würde ich sagen. Ich war natürlich schon mehrere Male dort und es gibt ein paar sehr gute Firmen dort, aber wenig Pure Plays, sondern sehr, sehr viel Konglomerate, was wir auch in der Regel vermeiden. Und von dem her haben wir momentan keine Exposure in Philippinen.
Ich dachte, dass du vielleicht berichten kannst, was die Philippinen über so diese ganze Wirecard-Nummer denken. Die sind ja auch mal bekannt geworden als Region sozusagen.
Aber ja, also weiß ich nicht genau, ob die Philippinen darüber denken, aber das natürlich lässt uns Deutsche natürlich nicht sehr klug aussehen, ja.
Lass uns mal das Thema wechseln und ein anderes aufmachen. Und zwar bist du neben den Emerging Markets auch, glaube ich, in dieser ganzen Blockchain- und Kryptowelt ziemlich engagiert und interessiert. Erzähl mal deinen Blick darauf.
Ja, genau. Also ich bin, klarstellen, ich habe meine Biografie vorhin erzählt. Also ich bin überhaupt gar kein Cypherpunk oder Goldbug oder Anarcho-Crypto Nerd. Also ich bin jetzt eigentlich jetzt so technisch versiert. Ne? Ich bin eher philosophisch und also Businessverständnis und so weiter, da bin ich gut. Und habe deswegen auch, muss ich sagen, bin ich ein Late Convert. Ne? Also ich bin erst sehr, sehr spät eigentlich jetzt im Verhältnis zu ein paar Freunden von mir zu dem Thema gekommen. Habe das am Anfang also salopp abgetan als irgendwie Ponzi-Scheme oder irgendwie also Quatsch, ne, im Endeffekt, ne? Also in dem 2017-Cycle war ich noch zu skeptisch. Habe ich nie drüber Gedanken gemacht. Ich war so quasi busy, einfach mein eigenes Business aufzubauen. Und habe aber dann schon 2018, 19 gesehen, dass in unseren Ländern, ne, wo es halt die 3 Milliarden Menschen gibt, die halt keine Bankkonten haben, es gibt weltweit 3 Milliarden Menschen, die haben kein Bankkonto. Und die allergrößte Mehrheit davon lebt natürlich in meinen Ländern. Ne? Und die haben natürlich auch die schlimmsten Fiat-Währungen, die es im Endeffekt gibt. Ne? Und da haben wir natürlich auch drunter gelitten. Ne? Und die haben mit Smartphones. Und mit Smartphones kriegen sie natürlich auch eine quasi ersten Berührungspunkt mit Bitcoin und Krypto und eine Chance, sich da auch zu investieren. Und das machen die in ganz, ganz großen Stilen, also mit kleinen Geldern natürlich, weil da unten gibt es nicht so viel Geld. Aber die Pace of Adoption ist irgendwie 10, 20x, was so die Pace of Adoption in den quasi reichen Ländern ist, ne? Und in denen ist es auch nicht langsam. Und klar ist der Addressable Market, also die Marktgröße, kleiner. Aber wenn du mal überlegst, also Jeff Bezos mit Amazon ist ja nicht in Bücher gegangen als erstes, weil das der größte Markt war, war es nicht, ne? Es war die Category, die sich am allerschnellsten adopted hat für Online-Shopping. Mhm. Und deswegen ist meine These, dass es halt schon sehr, sehr spannend ist, aus vielen Gründen. Ne? Also Nummer eins gibt es eben diese Pace of Adoption, die total nachvollziehbar ist, ne? Also ich lebe in England, ne, und ich denke schon, bin schon sehr kritisch dem Pfund gegenüber, ne? Ich bin da mit der Deutschmark aufgewachsen ich erinnere mich als Kind, ne? Also wenn du auch irgendwie nach Italien, Griechenland oder Spanien oder selbst Frankreich in Urlaub gegangen bist, ne? Mit Deutschmark, also hast du dann die Drachmen und die Peseten und die Liren, hast du immer schon reich gefühlt, ne? Mhm. Auch mit 5 Markschein oder 5 Markstücke und 10 Markscheinen warst du damals schon, also schon gut unterwegs, ne, in diesen Ländern, ne? Und das ist wichtig zu verstehen, weil also zum Beispiel das Pfund, ne, ist natürlich eine schwache Währung, weil also ein Pfund heißt ja Pound Sterling, weil früher hat ein Pfund Silber gekauft, ne? Deswegen heißt es so. Und der Dollar ursprünglich kommt ja auch vom deutschen Taler, ne? Taler, Dollar, und war eine Unze Silber, ne? Und heute brauchst du, um ein Pfund Silber zu kaufen, ausgedrückt im britischen Pfund, brauchst du halt 300 davon, ne? Also müssen wir überlegen, also die Fiat-Währung, britisches Pfund, ist halt auf Null gegangen, also 99,97% gefallen, ne? Und das ist schon, macht mich schon nachdenklich, ne? Weil jetzt, ich bin jetzt natürlich kein Engländer, aber so eine englische Familie, ne, wenn die sich überlegen, ich hätte lieber mal im Silber gespart und nicht im Pfund, ne, das hätte ich lieber mal ausgegeben und halt zum Sparen, aber das Silber genommen, wäre ich halt heute 300 Mal reicher. Ne? Das ist ein Unterschied zwischen 100.000 Pfund oder 30 Millionen Pfund. Ne? Also reich zu sein oder halt nicht so reich zu sein. Mhm. Im Endeffekt, ne? Und Silber war natürlich nicht so gut wie Gold und Gold ist vielleicht nicht so gut wie Bitcoin. Ne? Also vielleicht habe ich jetzt deine Aufmerksamkeit. Und wenn du jetzt nach Nigeria guckst, ne? Also Nigeria war so ein britisches Pfund, so noch irgendwie Mitte der 70er waren es 2 nigerische Naira. Ne? Heute sind es 700. Also es gibt 300x-Faktor zwischen Silber und Pfund und dann gibt es einen 350x-Faktor zwischen Pfund und Naira. Also das heißt, es gibt einen 100.000x-Faktor zwischen Silber und Naira. Ne? Also die langfristige Teilrüstung. Aber das ist schon krass, weil du denkst, Moment, jeder, der in Nigeria heute einen Dollar hat, hätte eigentlich 100.000 Dollar haben können, hätten die also einen besseren Store of Value gehabt, so wie Silber. Und jetzt haben sie halt eben Bitcoin. Ne? Und ich bin zum Schluss gekommen, dass die Leute halt eben nicht arm sind, weil die halt irgendwie dumm oder faul sind. Ne? Klar gibt es ein paar davon, aber zum Glück sind die meisten eben doch sehr hart arbeitend und wollen auch eine bessere Zukunft haben. Meiner Meinung nach sind die Leute arm, weil die nur Arbeit für sich haben, kein Kapital. Also sie können Kapital nicht für sich arbeiten haben und sie haben auch kein Asset, wo sie die Früchte oder den Wert ihrer Arbeit investieren können, wo es an Wert erhält. Ne? Wenn du an Bank bist, also überhaupt kein Bankkonto hast, hast du nicht mal Zinsen. Ne? Also und auch überhaupt keine Aktien und Gold oder Real Estate oder Venture Capital Fonds. Ne? Hast du halt nur Papierwährung der schlimmsten Sorte. Ne? Und das ist halt eben die doch eine ziemlich große Sünde meiner Meinung nach, dass die ärmsten Bevölkerung so leiden unter den Gelddrucken von den lokalen also Zentralbanken und Regierungen. Ne? Und das ist halt der Wertverfall. Und das ist inzwischen und vielleicht erst seit wirklich letztem Jahr auch ein Problem, das sich doch besorgniserregend anbahnt, finde ich. Also im Dollar, im Euro und im Pfund. Ne? Also momentan wird so irgendwie 2% pro Monat gedruckt. Ne? So, und so ungefähr ein Drittel aller Dollars der ganzen Welt, also die es auf der Welt gibt, gibt es erst seit 12 Monaten. Ne? Also ein Drittel. Ne? Mhm. Also das Gelddrucken hat sich schon ein Ausmaß angenommen, der mich nachdenklich macht und der mich deswegen als besorgter Investor, der überhaupt gar kein Cypherpunk und so weiter ist, mich doch dann komplett quasi bin ich jetzt in Bitcoin und gucke mir auch andere
Kryptos an. Und nicht in Gold. Du könntest ja in Gold gehen, klassische Art und Weise.
Ja, also Gold ist eine spannende Frage. Ne? Also Gold ist, glaube ich, auch nicht gut verstanden. Und ich hatte, muss ich auch zugeben, mir nie wirklich ernsthafte Gedanken gemacht über Gold, bevor ich mich dann in diese Bitcoin-Materie eingetaucht bin. Also die Frage, die sich keiner stellt, ne, und die wir uns aber alle stellen sollten, ist die Frage, was ist denn eigentlich Geld? Ne? Also verwalte Geld, ich bin also Benutzer von Geld, ne, jeden Tag irgendwie 10-mal am Tag, aber ich habe mir bis vor irgendwie 24 Minuten oder so nie die Frage gestellt, was ist denn Geld eigentlich? Ne? Weil man denkt zu mir, das Geld kommt von der Regierung, es war schon immer so und so weiter, aber das stimmt natürlich nicht. Ne? Also der Nationalstaat, ne, ist halt auch erst so, ja, weiß nicht, nicht mal 500 Jahre alt. Ne? Also er kommt auch aus Deutschland, ne? Also wir hatten ja 1618 bis 1648 30-jährigen Krieg und danach im Westfälischen Frieden haben wir den Nationalstaat erschaffen, das Konzept, ne? Gab es vorher nicht. Und also das sind 500 Jahre knapp, aber Geld ist schon viel älter. Ne? Also Gold gibt es schon seit 5000 Jahren, benutzen wir Menschheit Gold und Geld ist noch älter als Gold. Ne? Und der Punkt ist, also Geld ist Technologie, Geld ist eine Idee, ein Werkzeug. Ne? Was meine ich damit? Also ich hole es mal ein bisschen aus. Das Buch Sapiens sagt euch vielleicht was. Das Harari. Ist also Yuval Harari, genau. Also die Frage, die der Autor stellt im Endeffekt, ist so, was ist denn so die quasi Superpower von Homo sapiens, also von der Menschheit? Ne? Und die Antwort ist ungefähr so, dass wir das einzige Tier sind, das über Sprache quasi Ideen miteinander teilen kann, so dass die besten Ideen quasi an die Oberfläche kommen und dass wir dann quasi Konsens schaffen können, in einer Anzahl von Individuen, die halt also unvergleichbar ist, was jetzt im Tierreich passiert. Ne? Im Tierreich gibt es so die Dunbar Number, mehr als so 250, dann gibt es keine Koordination mehr. Aber wir haben halt 5 Milliarden Menschen, die halt den Dollar benutzen und an den Dollar glauben. Ne? Und die haben, weiß nicht, 2,1 Milliarden, glaube ich, Menschen, die an die Christenheit und Christen sind und daran an diese Idee denken. Ne? Der Punkt ist einfach, also Gold oder Geld an sich ist eine Idee, es ist ein Werkzeug, sodass wir quasi, und da kenne ich das deutsche Wort auch jetzt nicht mehr, Barter, also wir hatten ja erstmal also Kuhhandel, ne? Also du hast ein Feld, ich habe eine Kuh, ich kann meine Kuh auf dein Feld geben, ich gebe dir die Milch, okay, aber irgendwann, ich kann dir 10% von der Kuh geben, also Barter funktioniert irgendwann nicht mehr gut, ne? Also vor allem, wenn man halt Arbeitsteilung hat, also als wir noch irgendwie Jäger und Sammler waren, war Geld nicht so wichtig, aber als wir dann quasi eine Agrargesellschaft waren, wo wir dann Arbeitsteilung haben, du machst das Feld, ich baue die Hütten und so weiter, dann brauchten wir halt eben Geld, das uns 3 Sachen ermöglicht, also Nummer 1, dass den Wert, den wir schaffen, also oder auch die Zeit, die wir investieren, dass wir die beschützen können über, also in die Zukunft. Ne? Also wir brauchen, also auf Englisch Store of Value. Ne? Mhm. Das ist der allerwichtigste Use Case für Geld. Ne? Zweitens brauchst du halt ein Medium of Exchange, ne? Also ein Zahlungsmittel im Endeffekt, wo du halt über, also nicht jetzt über Time, sondern über Space, also dein also handeln kannst quasi. Und drittens noch Unit of Account, also dass wir halt Preise haben und in Preisen denken. Ne? Das sind eigentlich die 3 Sachen, die Geld macht. Ne? Und wir haben alles versucht. Ne? Wir haben angefangen mit Getreide. Ne? Getreide war das erste Geld. Ne? Problem mit Getreide ist halt, das verrottet halt relativ schnell. Ne? Also Getreide ist halt kein gutes Geld. Ne? Und das ist auch selbe mit Tulpen oder mit Sardinen. Und deswegen auch die ganzen Leute, die jetzt vergleichen Bitcoin mit Tulpen und so weiter, die haben nicht drüber nachgedacht. Ne? Also Tulpen ist kein gutes Geld, Getreide ist kein gutes Geld. Warum nicht? Das ist also
verderblich.
Verderblich, ja. Also es muss auf Englisch durable sein. Ne? Und dann haben wir, was haben wir noch versucht? Salz haben wir versucht. Ne? Ich meine, guck mal an die ganzen, es ist ja noch in der Sprache heute drin, Salär, Salary, Soldier, von römischen Soldaten, die in Salz bezahlt wurden. Ne? Salz, wenn es halt mal regnet und so, ist auch nicht so doll. Ne? Und dann haben wir weitergemacht mit so Glasperlen und Muscheln und halt Kupfer und Silber und Gold. Ne? Und dann, wenn du mal einfach mal die periodische Tabelle anguckst, ne? Also dann mal die ganzen Gase und die radioaktiven Sachen und so mal alles wegmachst, dann bist du wirklich halt mit bei den Metallen. Und Gold ist halt das seltenste der quasi Edelmetalle. Ungefähr 2% pro Jahr neues Gold wird geschürft im Vergleich, was schon existiert. Und das ist natürlich jetzt nicht kein Naturgesetz, aber das ist so die Erfahrung, die Zeitreihe. Und man kann es nicht drucken, man kann nicht schummeln, also man kann es nicht aus anderen Elementen herstellen, man kann es auch nicht zerstören. Und ist natürlich ein Element, also deswegen ist es durable. Aber es ist halt auch scarce, ne? Also Sand kann es auch nicht sein. Also im Endeffekt, long story short, haben wir jetzt rausgefunden, es gibt eigentlich 5 Kriterien für ehrliches Geld oder gutes Geld. Ne? Und das Allerwichtigste ist die Seltenheit, also Scarcity. Zweites Durability, dann Portability, Divisibility und Verifiability. Ne? Und zum Beispiel hat Gold, also Scarcity und Durability sehr gut performt. Wo Gold nicht so doll war, war eben halt in der Divisibility. Ne? Deswegen hat immer Silber eine große Rolle gespielt. Du musst dir vorstellen, also wir haben natürlich Gold, können wir schmelzen in Münzen und Barren, aber du willst ja nicht ein Staubkorn Gold benutzen, um einen Kaffee zu kaufen. Ne? Deswegen eben Silber. Ne? Und heute haben wir eben Bitcoin. Ne? Und wenn du jetzt mal Bitcoin anguckst und mal vergleichst mit auf diesen 5 Kriterien, also Scarcity, eben, also Gold ist 2% neue, neues Gold pro Jahr.
Also es trifft vieles zu, das merke ich schon.
Aber es ist halt nicht irgendwie 10% besser, es ist halt 100x oder 1000x besser.
Aber warum, ne? Also, warum zum Beispiel sieht jetzt ein Warren Buffett, den du ja auch in einigen Bereichen, glaube ich, ganz spannend findest und sagst, Mensch, ja, der hat ja gute Sachen gemacht mit Coca-Cola und so. Warum ist der jetzt zum Beispiel so Bitcoin skeptisch?
Also ich würde mich selber nicht gern verurteilen lassen von meinen schlechtesten Momenten, deswegen werde ich auch nicht Warren Buffett verurteilen für seine schlechtesten Momente, aber ich I politely disagree, although he's my hero. Mhm. Aber der Punkt ist einfach, also Warren Buffett und jeder hat natürlich seine Biases und seine Biografie, seine Geschichte. Ne? Also Warren Buffett sitzt in Omaha, ne? Also ist auch schon was Technologie angeht, also die ganzen, sag ich mal, Technologieaktien hat er komplett verschlafen, ne? Also er hätte irgendwie locker 10% von Amazon, Google, Facebook und Apple alles kaufen können, ne? Und hat er nicht gemacht. Ich nehme gerne Ratschlag von Leuten oder Idolen in den Bereichen, wo sie wirklich Weltklasse sind, ne? Aber ich werde von Warren Buffett auch jetzt keinen Vaterschafts- oder Marriage Council nehmen und wahrscheinlich auch kein Tech-Investing-Council oder Crypto-Council. Ne? Aber klar, ist es anders. Ansonsten halt ich einfach das Schöne bei Warren Buffett und auch Charlie Munger sind halt der lebende Beweis, dass halt Compounding und so weiter halt funktioniert. Ne? Und das ist deswegen will ich jetzt auch, ja, nehme ich sie nicht übel, dass er jetzt Bitcoin nicht versteht. Ne?
Die Gewinne der Firma, auf die ich jetzt hinweisen möchte, werden am Ende des Jahres komplett entweder eingesetzt für karitative Projekte, also Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeheime, oder sie dienen der medizinischen Grundlagenforschung. Wer macht sowas? Klar, eine Firma, die sich in einer Unternehmensträgerstiftung befindet. Und welche Firma ist das? Sie heißt Dr. Pfleger Arzneimittel und die produzieren diese legendären Halspastillen, die Ipalat. Ipalat helfen bei allen Arten von Problemen mit der Stimme, sei es nun Halskratzen, Heiserkeit, Hustenreiz. Und es gibt so Szenen, wo man schon Tagesschau-Sprecherinnen und Sprecher bei On Air erwischt hat, wie sie diese Pastillen nennen. ESC-Sängerinnen haben auf die Frage nach ihrem Erfolgsrezept geantwortet, Ipalat. Viele Podcast-Hosts nutzen Ipalat. Das Ganze bedient sich der Primelwurzel, Anis und Fenchel, das steckt da drin. Das Ganze gibt es seit 1937 in Apotheken. Also, wenn ihr irgendeine Art von Stimmthemen habt, denkt an Ipalat und denkt an die Kollegen, die mit dem Geld Gutes tun. Das sind die von Dr. Pfleger. Und übrigens, Dr. Pfleger Arzneimittel ist jetzt auch Teil des exklusiven Kreises an Partnerfirmen, die wir OMR Family Member nennen. Aber investierst du nur jetzt in Bitcoin oder sagen wir mal komplett quer auch in kleinere Währungen und so?
Nein, und ich investiere auch, also ich meine natürlich privat habe ich letztes Jahr für Bitcoin gekauft und aber ich bin jetzt der größte Investor in der weltgrößten Bitcoin-Mine der Welt. Also das ist eine Bitcoin-Mine, ist ein Datencenter-Geschäft. Also insgesamt habe ich jetzt von den vier, habe ich jetzt knapp 1 Milliarde in Crypto-related oder vor allem Bitcoin-related Equity Exposure. Ne?
Wow.
Okay. Und also die Bitcoin Mining Investment ist das allergrößte. Das ist auch ein deutsches Gründerteam, die wahnsinnig spannende Story, die wird noch in den nächsten 5 Jahren hochkommen und erzählt werden. Also die Jungs, vor allem der Gründer, der Jüngere, lässt mich sehr alt und unerfolgreich ausschauen. Markus 31 und hat eben angefangen, also hat irgendwie aus Franken sehr, sehr stark in Mathe, hat das Vordiplom vom Abi gehabt, in Mathe und Plade gewonnen, war dann an der LMU hat studiert und war so auf dem Weg, der jüngste Matheprofessor in ganz Deutschland zu werden, bis er halt 2011 angefangen hat, von Bitcoin ja verführt zu werden. Und hat dann Bitcoin Mining mit seinem Partner, dem Dr. Marco Krohn, der auch Quantenfeldtheoretiker, also Doktor der Quantenphysik ist und so weiter, also sehr, sehr mathematisches Duo. Die haben angefangen, halt Bitcoin zu minen, am Anfang halt mit ihren Laptops und so weiter. Und dann haben sie ihre eigenen Mining Rigs gebaut. Und du kannst halt nicht in Deutschland einfach machen, weil du halt sehr, sehr viel günstige Strom brauchst, also Elektrizität. Und da haben die dann erst in Osteuropa kleinere Flamme, nach Island waren sie die ersten, ein bisschen größere Flamme. Und dann Kasachstan haben sie das Größte aufgebaut. Und Kasachstan ist eben halt in meinem quasi geografischen Remit. Und ich habe die Jungs in London kennengelernt und dann mich eben sehr, sehr tief mit der Materie beschäftigt. Ne? Die hat noch nie externe Gelder eingesammelt, haben mit, weiß ich, 10.000 Euro oder so das Studentengeld angefangen und heute halt ein Geschäft, das halt so mehrere Milliarden wert ist. Und ich traue mich gar nicht zu fragen, ne, wie viel Bitcoin-Dividenden es da so gab. Und dann bin ich letztes Jahr mit denen nach Kasachstan geflogen, mal im Juni so mit einer Pandemie, das mal angeschaut. Und dann haben wir auch sehr viel Glück gehabt, ne, muss ich sagen. Wir haben natürlich also letzten Sommer, musst du dir vorstellen, war der Bitcoin-Preis noch so bei ja, 9, 10, 11.000 Dollar. Dann haben wir da unser Investment da vereinbart, ne, und gemacht. Und dann ist halt eben der Bitcoin-Kurs von 10 auf so 50, 60, inzwischen sind wir ein bisschen runter bei 40, hochgegangen. Aber als Reste, die börsennotierten Bitcoin-Mining-Stocks sind also 30, 40 X hoch, weil wenn du halt ein Equity-Investment hast in einem Bitcoin-Mining-Business, hast du quasi eine sehr, sehr langfristige Call-Option eigentlich auf den Bitcoin-Preis, was, also für die Leute, die Call-Optionen, für das sie jetzt irgendwie an die gehört haben, also hast du quasi, hast du halt einen Hebel. Ne? Also wenn Bitcoin, der Tokenpreis so 10% oder so hochgeht, geht halt so der Aktienwert ungefähr so 20-30% hoch. Ne? So, und du hast halt, der Hebel ist halt nicht, wo du halt dann quasi, der kostet dich nichts. Normal musst du nicht eine Option kaufen und dafür bezahlen. Und je höher die Volatilität ist, musst du mehr bezahlen. Und Bitcoin ist natürlich schon auch sehr volatil. Aber hier, wenn du halt einen Bitcoin-Miner hast, wirst du bezahlt, um diese Option zu halten. Ne? In Bitcoin. Also wir machen jeden Tag über ein Dutzend Bitcoin für irgendwie 4.500 Dollar. kostet uns und die Bitcoin Preise sind eben jetzt 40.000, also du machst halt da sehr, sehr hohe Margen. Ne?
Und das ist aber das Geschäft ist private, das ist nicht an der Börse.
Ja, noch nicht. Das werden wir jetzt an die Börse bringen, so in den nächsten 6 bis 12 Monaten. Also das Team ist sehr ambitioniert, will es im Q4 noch machen. Ich hoffe, das schaffen wir. Aber wenn nicht, dann halt eben, ja.
Und das ist erste Jahreshälfte. Dann Marktwert von was, glaubst du, Market Cap? Was würde das?
Nee, wir machen, also momentan gibt's eine Runde, wo, also der wahrscheinlich beste Kryptofonds an der US West Coast oder vielleicht in den USA, Paradigm heißen die Jungs. Das ist zwei sehr spannende Gründer, also die machen einen Crypto-Investment Fund. Mhm. Der einer der Gründer war der Co-Founder von Coinbase, Fred Ursam, mhm. hat auch jetzt gutes Liquiditätsevent gehabt letztes Quartal. Ne? Ja. Und sein Partner in Crime ist Matt Huang, der war auch bei Sequoia US Venture eben der Krypto. Experte und Partner.
Und die gehen
da rein. Ich glaube, ein bisschen so frustriert, dass halt da nicht so volles Commitment war zur ersten Klasse. Die Jungs haben sich selbstständig gemacht, haben jetzt auch von den ganzen Endowments, Universitäten, auch ähnlich wie bei uns, Geld eingesammelt und die machen jetzt die nächste Runde. Das ist eine 3,25 Milliarden Bewertung. Das Business sollte jetzt hoffentlich, wenn die neuen Maschinen kommen, so knapp $1 Million pro Tag machen. Also ja, so 350, 360 Millionen Runrate. Also auch nicht
also sehr und, ja. viel Geld. Und dir gehört ein Großteil der Firma?
Ja, 20%, ja.
Wow, das ist ja dann für dich ein super Investment, oder?
Ja, soweit so gut, ja. Also kann noch besser werden. Ne? Also wie gesagt, ne, ich glaube, der Bitcoin Bull Market ist noch nicht vorüber. Also die Zentralbanken drucken weiter fleißig. Und
Was glaubst du in den nächsten 12 Monaten, wo wird der Bitcoin stehen, Größenordnung?
So habe ich überhaupt keine Glaskugel, ne? Aber ich kann dir ein paar Sachen sagen. Ne? Also ich also wie ich Bitcoin analysiere, ist eigentlich, wie ich ein Amazon oder ein Dominant Tech Business analysieren würde. Ne? Und wie machst du das? Ne? Die erste Frage ist, so, was sind so genau der TAM, also der Total Addressable Market, ne? Und der Total Addressable Market für Bitcoin ist halt irgendwie so zwischen 200 bis 350 Billionen Dollar oder so. Also im Endeffekt ist der größte Markt der Welt, ist der Markt für Geld. Ne? Und der Grund ist einfach nur, Geld ist halt die Hälfte von jeder Transaktion. Wenn du da irgendwie ein Gut, ein Service oder ein Asset kaufst, ist die andere Hälfte Geld. Ne? Und die Leute reden vor allem über Gold, ne? Haben wir besprochen vorhin. Also Bitcoin ist viel besser als Gold in allen Dimensionen, also Scarcity, Divisibility, Portability und so weiter. Ne? Und Gold ist ungefähr Market Cap, also alles Gold irgendwie der Welt, multipliziert mit Preis ungefähr so 12 Trillion Dollar ungefähr, also 12 Billionen. Und Bitcoin ist so über 800 Milliarden, also 15x, ne, um mit Gold aufzuholen. Ne? Und das wird meiner Meinung nach passieren, ob es in diesem Zyklus passiert, das wäre $500.000 pro Bitcoin ungefähr. Weiß ich jetzt nicht, ich glaube nicht unbedingt, aber nicht komplett auszuschließen. Ne? Aber es gibt ja noch weitere Assets, ne, die jetzt nicht unbedingt quasi designed sind, quasi um jetzt ein Store of Value zu sein, aber doch so benutzt werden. Ne? So Londoner Immobilien oder Manhattan Real Estate. Ne? Also es gibt doch halt sehr, sehr große Asset-Klassen, wo halt die Leute investieren, nicht wegen der quasi Cash-Rendite, weil es gibt kaum welche, es gibt ja kein Yield mehr. Und nicht um da zu wohnen, sondern einfach halt um das Geld zu parken in einem Realwert, der halt doch halt scarce ist und so weiter. Ne? Ich meine, man sagt, der Land ist irgendwie wertvoll, weil es nicht mehr produziert wird und so weiter. Aber natürlich wird Land halt auch nur produziert. Ich komme gerade aus Dubai, die schütten da fleißig noch eine Palme auf und haben noch viel Wüste übrig. Und wir haben generell eigentlich doch viel Land übrig. Ne? Und in London, ne, klar, Real Estate, es gibt auch nicht so viel, aber ich meine, es gibt schon, also es war jetzt gerade nicht mehr so, aber vor 24 Monaten waren noch mehr 1 Million Pfund Apartments under construction als existieren. Ne? Also klar, also wird da, also der Punkt ist, die Revolution, die Bitcoin ist, dass es das erste Mal in der Menschheitsgeschichte ist, dass wir nicht nur Digital Scarcity haben, sondern auch Absolute Scarcity. Also musst dir vorstellen, wir haben noch nie was gehabt, was komplett finite war. Also wo es echt nicht mehr von gemacht werden konnte. Ne? Und bei Definition kann das eigentlich auch nichts Physisches sein, weil also alles, was wir physisch haben und was wertvoll ist und profitabel ist, mehr davon zu machen, wir machen mehr davon. Ne? Also ja, Gold war so, können wir gerade so 2% pro Jahr mehr machen und das machen wir auch schon seit 5000 Jahren und Real Estate ist halt auch, also nicht so gut wie Bitcoin. Ne? Ich meine, ich kann in Istanbul am Sonntagmorgen, 2 Uhr morgens, mitten in der Nacht kann ich hier sitzen und wo am Sonntagmorgen, ne, sind die Aktienmärkte zu, sind die Banken zu, auch noch die Währungsmärkte sind zu und ich kann 1 Milliarde Bitcoin mit einem Knopfdruck ohne eine Bank oder eine Regierung oder irgendjemanden zu fragen, liquidieren. Ne? Versuch das mal mit deinem Immobilienportfolio. Also Schachmatt-Property, ne? Im Endeffekt. Und wie groß das ist, weiß ich nicht, aber das sind Tenso, 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 ne? Und dann, ich meine, so sehe ich die Welt jetzt nicht, aber man kann doch ein Argument machen, also dass man selbst im Aktienmarkt sehr, sehr viel Monetary Premium hat. Ne? Musst du überlegen, ne? Also weltweiter Aktienmarkt irgendwie knapp über 100 Trillion Dollars, also 100 Billionen. Und davon ist natürlich ein Großteil in den USA, also 30, 35 Milliarden Trillion in den USA. Und also ja, ich bin wie gesagt Aktienliebhaber, Aktieninvestor, aber ich glaube, keiner kauft irgendwie den Nasdaq oder den S&P bei irgendwie 30, 40 Mal Earnings, weil die denken, es ist günstig. Ne? Günstig ist es nicht. Ne? Ja, es gibt Wachstum, es gibt tolle Firmen, es gibt tolle Unternehmer, es gibt tolle Trends, aber günstig ist es nicht. Ne? Und vielleicht ist dann doch so irgendwie sehr, sehr viel Monetary Premium Aktienmarkt. Ne? Und die US-Sparer sind ja nicht doof. Ne? Die haben schon vor 10 Jahren erkannt, dass sie quasi nicht ihre ihre Rente quasi sichern können und in Anleihen zu bleiben, ne? Deswegen gibt's ja auch inzwischen mehr als 50% des US-Aktienmarkts ist ja passiv, ne? Also ETFs und so weiter und sehr sehr viel Retail Participation, ne? Und vielleicht, also weiß nicht, wenn du den Aktienmarkt halbierst weltweit, ist es immer noch nicht sehr günstig, aber es ist schon günstiger natürlich und das macht schon mehr Sinn. Vielleicht sind 50 Trillion Dollars Monetary Premium Aktienmarkt, ne, können in Bitcoin gehen, ne. Und dann haben wir den Anleihenmarkt, ne, und das ist schon ziemlich pervers, weil du hast halt 18 Billionen Dollar Anleihen, vor allem in Europa und in Japan, die halt negative Nominalzinsen haben, ne. Also nur mal dem Laien zu erklären, was das heißt, ne. Also das ist ein garantierter Verlust, die Anleihe zu besitzen und die bis zum, also Auszahldatum zu behalten. Garantierter Verlust in einer Währung, die 25% pro Jahr gedruckt wird und an Wert verliert. Also, und wer besitzt denn das, ne? 18 Billionen Dollar. Und das sind halt ja unsere Großeltern, unsere Eltern und ne, also das sind halt die Sparer in Europa und in Japan, ne? Und das ist schon
Aber wenn du jetzt so viele deine Bitcoin selber, hältst du ja? Die in einem Wallet dann, also dass du mit dir rumträgst, hast du dem Safe liegen oder wie machst du das?
Nee, also Bitcoin ist also quasi das Passwort zu besitzen zu einem Wallet. Und du kannst das, also du kannst verschiedene Weise das tun. Ne? Du kannst also, wie jetzt auch du Aktien besitzt, kannst du in einem Depot haben, wo halt natürlich dein zentralisierter Custodian, also eine Depotbank sitzt und die dann natürlich das alles für dich managt und so weiter. Und du hast natürlich dann halt dieselbe Beziehung, wie du zu einer Depotbank hast. Das geht auch. Und so. Also gibt es natürlich Exchanges.
Klar, also aber was ist deine Art? Also wie hältst du sie direkt?
Ich hab alles so ein bisschen ausprobiert. Ich habe auch Self Custody gemacht, also mit Ledger. Mhm. Ledger ist zum Beispiel so eine Art USB-Stick, der den Schlüssel kreieren kann. Und da kannst du dir auch einfach der Worte quasi dir geben. Also du kannst einfach 12 Wörter merken und dann dann deine Bitcoins unlocken.
Das heißt, du hast ein bisschen
und
den
Ledger kannst du dann im Safe haben und so weiter. Genau. Aber du kannst dann auch, wie gesagt, du kannst Bitcoin, das ist auch das allererste Mal in der Menschheitsgeschichte, dass wir halt ein Asset haben, das wir halt in unserer Erinnerung besitzen können. Ne? Also ich kann eine Milliarde in meinem Kopf rumtragen, theoretisch, ne? Und auch durch die Airport Lounge. Also, aber ich bin doch
in Form des Passworts meinst du?
Die Depotbanken, genau, kannst du machen. Ja? Du kannst also alles in deinem Gedächtnis kannst du Bitcoin verwalten. Aber ich bin so jetzt nicht drauf, ne? Also ich habe schon noch Vertrauen in die renommierten Depotbanken oder Players dort und verstehe auch das Argument, warum man die Option haben will, das auch komplett selbst zu besitzen. Ne?
Sagen wir mal zum Schluss ein, zwei andere Investments von dir, wenn man ein bisschen guckt, findet man oder zumindest Engagements. Du machst jetzt demnächst auch bei einem deutschen SPAC mit, war ich ganz überrascht. Also mit dem Roman Kirsch und dem Jan Becker ist der auch vor kurzem hier.
Genau. Ja, nee, genau. Also ist in der Tat war so, also Dominik und Roman, also Dominik ist der Gründer von HelloFresh, ein guter Kumpel und Roman und dann Jan eben auch ein guter Kumpel. Die machen halt einen SPAC von europäischen quasi Unicorn-Gründern für europäische Unicorn-Gründer. Der SPAC-Markt interessiert mich natürlich. Ne? Also wir haben selber kein eigenes SPAC, aber wir werden doch schon sehr oft angesprochen. Das ist auch was jetzt irgendwie unsere existierenden Investments angeht, ob man die nicht auch über einen SPAC an die Börse bringen kann. Ne? Und ich bin ja auch, ein bisschen traurig, dass ich schon seit irgendwie 16 Jahren nicht mehr in Deutschland lebe. Auch dort noch nie wirklich gearbeitet habe und will einfach auch die Beziehung da nicht verlieren, bin also auf dem Berlin, Krypto ist natürlich auch sehr viel in Berlin, das weiß, wissen die viele Leute, ist so ein Parallelfinanzsystem, aber weißt du, so Polkadot, habt ihr vielleicht wenige Leute von gehört, ne, aber ist auch so 30, 40 Milliarden Bewertungen, ne, also
eine andere doppelt Währung.
Viele wie, ja, also doppelt so viel wie die Deutsche Bank. Die Deutsche Bank ist mit 18 Milliarden Marktwert, ne, und so Polkadot, von dem noch keiner was gehört hat in Deutschland, sitzt in Berlin und ist doppelt so viel wert wie die Deutsche Bank. Und auch von Ethereum ist natürlich das zweitgrößte Protokoll, so 250 Milliarden, sitzen auch sehr viele spannende Leute in Berlin. Und also generell habe ich da Interesse an Konnektivität, aber auch privat schon das eine oder andere Angel-Ticket gemacht, weil ich mich auch doch ein bisschen diversifizieren will, nicht nur quasi verrückte Entwicklungsländer haben will für mein persönliches Portfolio, und bin dann da aufs Backboard gegangen. Wir sind sehr, sehr gespannt über die Firmen, die wir mit denen wir sprechen können, und macht das sehr viel Sinn auch für Europa, ne? Also das SPAC ist quasi da eine Innovation im IPO-Produkt. Also der IPO, der Börsengang ist natürlich Standard, gibt schon ewig, aber ist halt nicht immer das beste Vehikel.
Und kommt da bald was? Produkt. Also habt ihr schon was im Blick?
Ja, kann ich natürlich nicht so viel drüber sagen, aber da gibt's schon, also die Flinte ist geladen, es gibt da ein sehr, sehr gutes Netzwerk, und wir haben keinen Zweifel, dass wir da eine sehr, sehr spannende Firma finden können. Aber das ist auch jetzt nicht so eine quasi Einmaltransaktion hier. Also es ist wirklich, wir denken sehr partnerschaftlich drüber nach, ne? Also ist nicht jetzt irgendwie so, wir gehen an die Börse und das war's dann. Also da passiert sehr viel leider im SPAC-Markt, ne? So die Taxi-Caps von der quasi Finanzindustrie, wo dann irgendwie das Fintech-SPAC, SPAC dann die Cannabis-Company und so weiter. Also einen Quatsch wollen wir nicht machen. Einfach wirklich die allerbesten europäischen Unternehmer, die auch am besten globale Themen angehen. Wie Dominik ist ja ein gutes Beispiel, nicht? Ich meine, der hat es wirklich geschafft, global den Weltmarktführer aufzubauen, in USA den Markt zu gewinnen, was ja doch leider für deutsche Unternehmer oder für europäische Unternehmer nicht immer also einfach auch nicht, weil die Ambition da war, ne? Und da ist unsere Ambition schon, also wirklich die allerbesten Gründer anzusprechen. Deswegen auch, ich weiß, viele Gründer hören diesen Podcast. Meldet euch, wenn ihr denkt, dass ihr an die Börse wollt, mit Partnern, die euch verstehen, sehr langfristig denken, selber Unternehmer sind. Also ich bin Unternehmer, bin 36, habe von 0 auf 4 Milliarden eine Bude aufgebaut. Dominik ist noch viel erfolgreicher, der hat irgendwie, weiß nicht, wie viel HelloFresh wert ist, aber so 15, 16 Milliarden. Also sehr, sehr spannende Gruppe. Ja, freuen uns sehr über Meldungen. Genau, wir können euch helfen, quasi an die Börse zu gehen, was natürlich sehr viele Vorteile hat und halt schneller, unkomplizierter und ohne quasi Transaktionsunsicherheit und ohne, dass die Banker einen jetzt auch dann mit den Gebühren da quasi ausnehmen. Ne? Das okay. ist die Idee vom SPAC.
Okay. Und sag mal, letzte Frage, auch weil ich das auch noch gelesen habe im Vorfeld, du bist auch bei diesem Trasio-Klon, haben wir schon im Podcast, glaube ich, auch zwei Gründer gehabt, irgendwie, ne? Also ja. Amazon-Aufkäufer, Amazon-Konsolidatoren, da war ja schon der Peter von der Berlin Brands Group, wir hatten den Malte hier von Seller X. Und es gibt in England, glaube ich, Razer Group, die machen auch dieses Modell, da bist du auch dabei.
Genau, ich kenne auch Carlos Cashman von Frust.io. Also Frust.io, für die Hörer, die es nicht kennen, dies ist quasi einer der letzten Frontier-Bereiche im E-Commerce-Bereich global, ne? Also USA, die Idee ist, du kaufst quasi, fulfilled by Amazon, FBA, Merchants auf, die auf dem Marktplatz bei Amazon halt ihre eigenen Produkte verkaufen. Und dann kaufst du halt viele von denen und du kannst sie sehr günstig kaufen, aus Gründen, die ich erklären kann. Und dann hebelst du halt quasi die Synergien raus und Frasio hat das eben pioniert in den USA. Die Firma ist 36 Monate alt. Das Gerücht ist, dass der SPAC-Preis ist so bei 16 Milliarden Dollar, ne, nach 36 Monaten. Mhm. Also schon sportlich. Sehr viel Wert geschaffen, ne? Und du kannst ja halt eben auch dann sehr viel Venture Debt benutzen, weil du hast halt sofort, bist halt sofort profitabel, ne? Weil du halt kaufst eine Firma, die halt EBITDA positiv ist. Die Europäer haben das natürlich gemerkt oder verstanden und haben dann auch, es gibt wahrscheinlich ein Dutzend, wenn nicht zwei Dutzend europäische Gründerteams, die auf dasselbe Modell gehen. Ich habe bei einem Investment in Berlin mitgemacht, das habe ich privat gemacht letztes Jahr in der Seed-Runde, das war Razer. Genau, super starkes Team meiner Meinung nach, also Head and Shoulders above what I've seen. Und die Jungs geben richtig Gas, ne? Die sind jetzt auch, haben jetzt 400 Millionen Fremdkapital aufgenommen, gerade von BlackRock und noch einem anderen Fonds. Also die Firma ist 9 Monate alt, ne? Und also sehr, sehr guter Cap-Table und extrem also aggressives und schnell wachsendes Team. Und dann haben wir auch aus unserem Fonds hinaus in das ähnliche Modell investiert, oder selbe Modell investiert, eben in Mexiko. Da fliege ich jetzt gerade hin. Die Firma ist Valoreo. Da kam dann noch Kazakh Ventures gerade die Runde später drauf, hat uns gleich mal 2x abgemarkt. Kazakh Ventures, für die es nicht kennen, ist wahrscheinlich der beste VC in Lateinamerika. Das sind die Mercado Libre Gründer, was natürlich strategisch ist hier. Ne? Also Mercado Libre ist natürlich die, also bei weitem wichtigere Plattform in Lateinamerika als Amazon. Und da glaube ich, also da haben wir sehr, sehr auch hohe Erwartungen. Und das ähnliche Modell haben wir auch investiert im Mittleren Osten, Indien und in Südostasien.
Wahnsinn. Ja. Also das heißt, so schließt sich der Kreis, deswegen fließt du nach Mexiko unter anderem. Und so kann man, glaube ich, einen ganz guten Blick dafür bekommen, was du so machst, wie du so unterwegs bist. Eine allerletzte Frage habe ich noch, weil du auch von diesen ganzen Emerging Markets so viel gesprochen hast. Und ist das eigentlich, wenn du da so große Summen reinpackst, jetzt gehören dir irgendwie da 2% des Market Caps von ganz Bangladesch zum Beispiel, ne? Ist eigentlich Rechtssicherheit für dich ein Thema, dass da irgendwann vielleicht mal die Regierung wechselt und man sagt, okay, komm, irgendwie, das erasen wir jetzt hier, diesen Typen braucht hier kein Mensch und sein Geld auch nicht, also tschüss. Du hast ja da jetzt irgendwie andere Strukturen als jetzt vielleicht in den USA oder Deutschland, wo sowas schwieriger durchsetzbar wäre.
Ja klar, also das größte Risiko generell ist meiner Meinung nach nicht, dass es nicht genug Leute gibt und nicht, dass sie nicht irgendwie essen, trinken und quasi und so weiter, ne? Und Risiko ist auch nicht, dass sie nicht jetzt irgendwie, dass ich jetzt wahrscheinlich nicht die beste Keksfirma finden kann. Ne? Also es ist alles, also keine Rocket Science. Ne? Das Risiko ist in der Tat Länderrisiko. Und Länderrisiko kommt in zwei verschiedenen Paketen. Also es gibt natürlich das politische, die politische Dimension, ne? Also ob es jetzt dann genau, also Wahlen gibt und Proteste und also ein Continuum, ne? Und dann halt eben, sag ich mal, Terroranschlag oder andere Themen oder halt ein Coup. Da haben wir natürlich schon sehr, sehr viel ein Auge drauf, haben wir auf dem politischen Risiko auch, aber in der Regel, nicht immer, aber in der Regel ist das eben bad headlines, good bottom lines, ne? Also das ist also diese Lücke zwischen Erwartung und Realität. Ne? Also in der Regel ist diese politische Dimension nicht, also zumindest was die Investments angeht, nicht die wichtigste. Die wichtigere Dimension ist die ökonomische Dimension. Da gibt es nämlich den Business Cycle und so weiter, aber vor allem halt Währung. Ne? Und Währung ist in der Tat halt schon die Achillessehne von diesen Ländern, weil die halt eben mehr drucken als jetzt die und natürlich auch einfach eine andere Wirtschafts, sagen wir mal, also viel weniger diversifizierte Wirtschaft und so weiter haben, ne? Und da haben wir schon auch die ganze Literatur nicht gelesen, ne? Also kann ich ja auch gerne ein paar Bücher empfehlen. Also gibt es natürlich ein akademisches Pensum an Lernmaterial. Was sind so die Themen, ne? Was sind die Zutaten, die man braucht, um einfach halt einen vernünftigen Entwicklungsland halt eben, dass das halt, dass sich die Länder halt sich auch immer weiterentwickeln, ne, zu haben, ne? Die Rechtssicherheit ist auf jeden Fall eben schon da. Also die Governance-Strukturen, also gerade die Engländer, ne, hatten ja über die das Empire und das Commonwealth dann halt dann diesen Ländern halt quasi englisches Recht und Institutionen gegeben. Ne? Also die wichtigsten Bücher in dem Bereich sind so Why Nations Fail bei Robinson und Acemoglu, Harvard-Professoren. Natürlich gibt es auch so Guns, Germs and Steel, ne, so die ganz alten Dinger von Jared Diamond und also Neil Ferguson, so The West and the Rest, ne? Also immer so drei Beispiele, aber im Endeffekt sagen die alle das Gleiche, ne? Also es geht nicht darum, du musst es ist nicht, hat nichts mit Religion oder Hautfarbe oder auch unbedingt nicht wirklich eigentlich mit Geografie zwingend zu tun. Oder auch nicht, ob es eine Demokratie ist oder ob es ein anderes, sag ich mal, Staatenmodell ist, sondern es hat damit zu tun, was für Institutionen gibt es. Ne? Also vor allem halt die Property Rights, wie sagt man auf Deutsch, also die die Rechte auf Eigentum, genau. Und das ist wichtig, ne? Du musst dir vorstellen, stell dir mal vor, du bist ein Investor, du bist ein Unternehmer oder du bist einfach nur ein jetzt Angestellter, ne? Wenn du dir nicht sicher sein kannst, ob du die Früchte deines Investments, deines Unternehmertums oder deiner Arbeitskraft behalten darfst, ne, ob es, weil da hat es eben kein Einkommen respektiert wird, ob das jetzt Kommunismus ist auf der einen Seite oder so eine Ja, mal Diktatur auf der anderen Seite ist dann kein gutes Modell, ne? Du brauchst einfach Rechtssicherheit, ne? Wie gesagt, Demokratie brauchst du nicht, ne? Also guck dir mal Singapur oder so an oder China, also haben sich auch gut entwickelt, ne? Also und eben brauchst du Property Rights und du brauchst Institutions, die diese Property Rights eben beschützen, ne? Also nicht die Courts zum Beispiel, also das ganze Rechtssystem muss stehen, ne? Und das hast du halt in vielen diesen Ländern, was echt unterbewertet, ungeschätzt wird, ist, dass du halt doch halt englisches Recht hast in diesen Ländern, ne? Also Common Law. Und von dem her ist das viel, viel besser, als man sich das vielleicht so denkt, ne? Man denkt, das ist der wilde Westen, ne? Aber so ist es echt nicht. Und gleichzeitig hat natürlich auch Kapital, hat natürlich eine Wahl, ne? Die müssen quasi einfach auch sich gut verhalten im Endeffekt, weil die stehen ja schon unter dem Generalverdacht, dass sie quasi Schlingel sind, ne, und überhaupt die Investoren quasi verprellen. Deswegen müssen die sich extrem anstrengen, sich extrem weißer als weiß zu präsentieren und auch wirklich so zu handeln, weil, ne, es gibt echt nicht viele Leute, die in diese Länder investieren wollen, ne? Wenn die einen halt von verprellen, dann kann das halt wirklich 10 Jahre lang halt so ein Land auch zurücksetzen.
Das heißt,
ne?
Faktisch gibt dir das die Rechtssicherheit, die du brauchst. Also du sagst irgendwie.
Ja, ich meine, gibt's Risiko? Klar gibt's Risiko, ne? Aber es gibt auch Risiko, dass die Sonne morgen nicht aufgeht. Im Endeffekt, die Frage ist nicht, ob es Risiko gibt. Die Frage ist, werden wir dafür bezahlt, dieses Risiko zu nehmen? Und ist es mispriced? Und da ist die Antwort, glaube ich, absolut ja. Also, ja. Und wenn in den USA, ne? Guck dir USA an, ne? Also, USA hatten wir vor knapp 4 Monaten einen Sturm auf Capitol Hill, ne? Also, die Szenen haben mich schon mehr so an Karachi, Pakistan erinnert, als jetzt an Washington DC, ne? Wir haben den teuersten Aktienmarkt quasi der Geschichte, vielleicht außerhalb der Dotcom-Bubble, in der schlechtesten Wirtschaft der Geschichte, außerhalb vielleicht der Great Depression und bis vor kurzem noch mit dem verrücktesten Präsidenten der Geschichte. Und also man kann es auch mal so sehen, ne? Also weil es ist so die, also von dem her, ich glaube auf einer relativen Basis, du hast so ein Währungsrisiko jetzt im Dollar und so, ne? Also von der relativen Basis gesehen, glaube ich, sind die Risiken, die wir nehmen, schon also sehr kalkuliert und auch sehr mispriced.
Okay, Manuel, Manni, also es ist so krass, was du alles hier erzählst und deine ganze sozusagen Weltsicht hier teilst, also vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir müssen das nochmal irgendwie einen zweiten Teil machen. Es gibt doch so viele auch, ja, sozusagen Anlage und globale...
Ich habe noch 6 Stunden.
okay. Ja. Also,
vielleicht noch ein, zwei Sachen, die ich vielleicht teilen möchte. Also ich mich überlegen, also gerade wenn da viele junge Zuhörer da sind, die auch ihre eigenen Wege einschlagen, ne? Also was mir geholfen hat, einfach die nach der Leidenschaft zu gehen. Ne? Ich war doch halt immer sehr leidenschaftlich, also Unternehmer und auch als Investor und einfach der Leidenschaft folgen, als jetzt irgendwie versuchen, einen Masterplan zu machen. Ne? Es gibt gar keine Recipe. Ich glaube, das ist wichtig. Dann Glück spielt eine große Rolle. Mein Lieblingszitat zum Glück ist von Seneca, dem römischen Philosoph, der gesagt hat, also Glück ist quasi Vorbereitung, die dann die Gelegenheit trifft. Ne? Also auf Englisch luck is preparation meeting opportunity. Und also Vorbereitung ist, glaube ich, das, was die meisten eher verstehen und tun. Ne? Also Vorbereitung ist so, je härter du arbeitest, desto mehr Glück hast du machst dein eigenes Glück und so weiter, stimmt alles. Ne? Aber was, glaube ich, wenige Leute machen und was ich, glaube ich, gut kann und verstanden habe, ist, dass, weißt du, Gelegenheit, Opportunity, ist ja nicht irgendwie Sonntagmorgen, kommt an deine Tür geklopft, sagen, heute ist dein Glückstag. Nee. So funktioniert's nicht. Ne? Das ist irgendwie so die ganz komische E-Mail-Introduction oder random irgendwie Encounter-Coffee-Meeting that you didn't think will turn out anything. Und da so funktioniert's. Und plötzlich kommt halt Opportunity deines Weges. Einfach die Augen offen zu halten. So passiert's. Ne? Ich glaube, das ist eine wichtige Lesson.
Deswegen hältst du quasi weltweit gerade die Augen offen und fliegst um die Welt.
Ja, und einfach auch einfach immer, du musst auch immer respektvoll sein den Leuten gegenüber. Versuchen zu helfen, auch wenn es überhaupt gar kein, sag ich mal, nichts da zurückkämmt gleich unbedingt, so einfach, weißt du, so, ich glaube, da sind schon super wichtige Lessons dabei und mit sehr viel Demut rangehen an die Sache, ne? Nur weil man jetzt erfolgreich ist, heißt nicht, dass man sich irgendwie jetzt anders verhalten soll, sondern ganz im Gegenteil, ne? Also gerade also anderen Leuten helfen, die es dann auch irgendwie, die dann auch dann später wieder dir behilflich sein können. Also einfach da, und das ist vielleicht der dritte Punkt so ein bisschen, ich habe verstanden, dass es halt auch sehr halt einfach nur um Menschen geht, ne? Also klar, also jedes Business meiner Meinung nach geht natürlich sehr viel um die Menschen, aber also Institutionen oder Firmen treffen ja nie Entscheidungen, es sind immer Menschen innerhalb der Institution und der Firmen, die Entscheidungen treffen, ne? Und von dem, wenn du weißt, also wenn du Menschen verstehst und gut kannst, also was die, wovor die Angst haben, wovor die Lust haben, was die spannend finden und so weiter, das hilft, glaube ich, sowohl beim also Investieren, ne? Gerade also im Early- und Growth-Stage-Bereich, also die Gründer, also glaube ich, viel schwieriger, aber auch viel wichtiger, ein guter Judge zu sein von Talent und von Gründern und von Unternehmern, als jetzt ein guter Judge zu sein von Businessmodellen. Ne? Businessmodellen ist einfach, ne, ganz im Ernst. Also ja, ich habe es gesagt, also Businessmodellen für mich ist so, ich sage mir Businessmodell, ich stelle dir drei Fragen und kann dir genau sagen, ist es gut oder schlecht. Ne? Das ist wirklich so Table Stakes.
Aber bist du denn, nochmal, wo du gerade über Leute sprichst und so, diese auch, und dann auch noch meine Erinnerung an deine Aussagen gerade über Krypto, bist du dann manchmal so ein bisschen irritiert über das, was zum Beispiel so ein Elon Musk macht, dass der so diese ganze Kryptowelt quasi mit ein, zwei Tweets komplett beeinflussen kann? Ist das für dich ein Kindheitspolen, das sich rauswächst oder wie siehst du sowas? Ja.
Also generell bin ich überhaupt nicht judgmental als Mensch. Ne? Also ich verurteile überhaupt nicht. Also jeder kann seine eine Meinung haben und damit glücklich werden. Ich glaube auch so Freedom of Speech und so, also Meinungsfreiheit ist wichtig. Ich glaube, Elon Musk halte ich sehr viel als von ihm als Unternehmer. Ne? Einfach auch die Motivation von Elon Musk finde ich spannend. Also Elon Musk, müsst ihr verstehen, ne? Der will nicht zum Mars fliegen, um mehr Geld zu verdienen. Ne? Also das wird passieren und die Firma muss profitabel sein. Aber der Mensch will zum Mars fliegen, weil er quasi, also auf Englisch, to keep the candle of consciousness alive. Ne? Also musst du mir den Gedanken kurz mal erklären. Also wenn du mal das Universum anguckst, ne, es gibt Billionen und Billionen von Galaxien, jeweils mit Billionen und Billionen von Sternen. Und human consciousness ist eine Kerze, die flackert in dieser Dunkelheit. Und die könnte auch ausgelöscht werden mal. Ne? Also wir hatten schon mehrere, also sag ich mal, Erfahrungen damit, ne? Also Mass Extinctions und wir hatten natürlich auch die Cuban Missile Crisis, jetzt, ne? Wo wir halt, Khrushchev auf der russischen Seite und Kennedy auf der amerikanischen Seite hatten. Und vielleicht haben wir Glück gehabt, ne? Wenn es Putin und Trump gewesen wäre, wer weiß, ne? Also es ist vielleicht keine schlechte Idee, 10.000 Leute auf dem Mars zu haben, was falls irgendwas passiert, ob es Klima oder Nuklearkatastrophen sind, dass wir nicht komplett ausgelöscht werden. Und als also Unternehmer extrem spannend jetzt, ne? Aber mit Krypto, wie gesagt, er hat nicht drüber nachgedacht, ne? Also was passiert ist, er hat genau erst irgendwie Bitcoin gekauft, und ich glaube, er ist sehr interessiert an dem Thema, und auch intellektuell, hat er sich auch technisch eigentlich verstanden, also verstehen müssen, schätze ich mal. Aber dass er dann irgendwie mit der Klimageschichte angekommen ist, sagt, Moment, sagt, also ich bin ja im Bitcoin-Mining investiert, ne? Ich kann nicht genau sagen, das ist nicht unser Problem auf der Klimaseite, ist, dass wir 120 Terawattstunden Energie für Bitcoin-Mining ausgeben. Weltweit haben wir 160.000 Terawattstunden Energieproduktion. Davon wird erstmal 50.000 komplett, also die Toilette runtergespült, ne? Also wird gar nicht benutzt, 50.000. Und 120 ist Bitcoin-Mining, also 75 Basispunkte der verschwendeten Energie und 25 Basispunkte der kompletten Energieproduktion wird für Bitcoin-Mining benutzt. Ne? Das ist nicht das Problem, das uns jetzt in die Klimakrise führt, ganz im Gegenteil. Wahrscheinlich kann uns Bitcoin-Mining helfen, die Renewables wirklich endlich ohne Subsidies und so weiter profitabel und effizienter zu machen. Und hat er nicht drüber nachgedacht, dann wurde es ihm dann erklärt, vor 48 Stunden, weiß nicht, gab es wieder einen Tweet, okay, ja, das habe ich zum verstanden, das hat mir das immer mal erklärt, danke. Aber also, ja, du, jetzt nicht, also ich finde das, wie gesagt, I don't want to judge people by the worst moments. I don't want to judge by the worst moments of myself either.
Investierst du in Tesla? Bist du auch Tesla-Anleger? Nee.
Nee. Also ich finde die Autos spannend, ne? Aber der Tesla ist wahrscheinlich der allerüberbewerteste Stock, den es vielleicht überhaupt gibt. Ne? Das heißt nicht, dass er nicht weiter hochgehen kann, aber generell ist also auf mich die Automobilbranche natürlich auch ein schwieriges Geschäft, sag ich mal so. Ne? Ja.
Also nochmal, Manni, wir müssen das nochmal irgendwie weiter fortsetzen. Es gibt so viele Fragen. Also ich habe noch irgendwie offen, dass du ja auch irgendwie im Vorstand oder im Board sitzt einer jordanischen Investmentgesellschaft. Also in Jordanien haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Es gibt viele andere sozusagen fundamentale oder Makrofragen. Und ich habe jetzt gelernt oder mitbekommen, dass du makromäßig eine sehr, sehr gute Meinung hast zu verschiedensten Themen. Also damit irgendwie ein Hörer das noch alles bewältigen kann, oder ich auch, würde ich sagen, und wir lassen dich jetzt wieder in Ruhe deine Mails schreiben, wahrscheinlich am Flughafen Istanbul. Und irgendwie, wenn du demnächst mal wieder irgendwo auf dem Flughafen einen längeren Stopover hast, dann machen wir Teil 2.
Sehr gerne. Hab mich sehr gefreut.
Absolut, absolut.
Eine Weltpremiere auf Deutsch. hoffentlich hat sich keiner gelangweilt und sehr gerne wieder und habe mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank fürs Mitmachen und ja, wir hören uns wieder. Gute Reisen. Ciao, ciao.
Danke, alles Gute, mach's gut, ciao.
Zum Schluss mal wieder der Hinweis auf unsere hauseigene OMR Academy. Wir bieten dort 10-wöchige E-Learning-Kurse, bekommen nachher ein Zertifikat, hat so 2 bis 3 Stunden Selbstlernaufwand pro Woche, aber man lernt halt richtig in der Tiefe etwas mit einem OMR-Siegel drauf. Es ist wirklich tipptopp. Und Themenbereiche gäbe es folgende: Facebook und Instagram Advertising könnte man lernen, über SEA und Google Ads, man kann über Digital Marketing Analytics, über SEO Fundamentals, über E-Mail Marketing. Instagram Marketing ist neu dabei, also all diese Kurse laufen. Die laufen natürlich immer ab einem gewissen Startzeitpunkt, müssen wir mal gucken, auf der Website, wann der jeweilige Kurs wieder losgeht. Wir machen das gemeinsam mit einem Partner, den Headstart Studios, die helfen uns dabei der Umsetzung des Ganzen. Also alles natürlich remote, von der Couch aus machbar, aber OMR, Content-Qualität hoffentlich überall drin. Sonst schreibt mir, es gibt 10% Rabatt für alle Hörer dieses Podcasts. Also omr-academy.de und dort dann den Code eingeben, OMR Podcast. Schaut mal durch, ob da irgendein Kurs für euch dabei sein könnte. Man kriegt auch wirklich ein super Netzwerk, fällt mir noch ein. Trifft eine ganze Reihe von Leuten sozusagen digital, die man aber dann auch nachher bei LinkedIn überall adden kann und auch wieder einzeln separat ansprechen kann für nachfolgende Fragen und so weiter und so weiter.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.